Bevor verstummt wir uns beschweigen, gilt's Volksmunds Lügen aufzuzeigen. Schweigen ist Gold, bedeutet nicht Eden, denn das End jeder Liebe liegt jenseits von Reden. Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 71 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de. Schaut also auf verunsicherung.de, wenn ihr aktuelle Neuigkeiten rund um den Podcast und die ERV und alles, was dazugehört, lesen wollt. Natürlich gibt es uns auch auf Twitter, jetzt heißt es ja X, aber ich weiß nicht, wie lange ich noch auf Twitter bin, weil Twitter nervt. Und es gibt uns auch auf Facebook, was nicht minder nervt. Also Social Media bin ich offensichtlich nicht der Typ dafür. Und uns gibt es sogar auf Instagram, aber da mache ich auch fast nichts. Okay, gut, schöner Einstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und ich habe heute wieder jemanden zu mir geholt ins Studio hinterm Bahnhof, nämlich die Aischegül. Hallo Aischegül.
Hallo Alex.
Freut mich sehr. Wir haben ja schon mal in der Folge 60 auch schon mal gesprochen, eigentlich zu einem verwandten Thema, ähnlichen Thema, nämlich die Ausstellung in Krems vom Thomas Spitzer. Und heute sprechen wir über eine neue Veröffentlichung von Thomas, nämlich ein Buch, das da heißt, geht ein altes Herz auf Reisen oder kurz gesagt Herz auf Reisen. Ein Buch erschienen im Ideas Edition Verlag, was irgendwie von dem Menschen, der das Ganze auch gemanagt hat, irgendwie dazugehört. Und es ist dabei auch eine CD. Und dieses Buch enthält, ja, da heißt jetzt hier in der Unterschrift, Liebesbriefe und Reiseberichte aus den Jahren 2005 bis 2022. Ja, also das ist natürlich jetzt in mehrerlei Hinsicht eine sehr spannende Geschichte. Zum einen sind wir ja mittlerweile durchaus ja ein bisschen verwöhnt auch schon vom Thomas, dass im Gegensatz zu früher es ja tatsächlich häufiger jetzt schon Veröffentlichungen gegeben hat vom Thomas mit seinen zeichnerischen, grafischen Werken, nämlich zuletzt eben beim 1000 Jahre ERV-Abschlussalbum, da hat es ein schönes Buch gegeben, bei Alles ist erlaubt hat es ein Buch gegeben. Also hat sich jetzt schon ein bisschen etabliert, mittlerweile. Und jetzt ist das was ganz was Eigenes, weil dieses Buch enthält tatsächlich Dinge, die nur indirekt entfernt mit der ERV zu tun haben. Also die ERV spielt da sozusagen als Handlungsstrang manchmal eine Rolle, nämlich weil der Thomas sehr oft auch auf der Tour mit der ERV hier Sachen geschrieben hat. Aber letztendlich dreht sich es hier hauptsächlich, wie der Name schon sagt, um Reisen. Also sprich, das sind Sachen, die er aufgeschrieben hat, wenn er auf Tour war oder wenn er auf Urlaub war oder in Kenia war. Und inhaltlich geht es eigentlich größtenteils, zumindest in den ersten zwei Dritteln von dem Buch, tatsächlich um Liebesschmerz. Nämlich eine Frau hat ihn verlassen, die heißt im Buch Rona, die heißt in Wirklichkeit anders, aber ist ist heute geändert worden. Das ist übrigens sehr aufwendig sogar gemacht worden. Also es gibt zwar ein paar Stellen, wo der Originalname versehentlich noch zu sehen ist, wenn man ganz genau drauf schaut.
Das habe ich auch schon gesehen, ja.
Aber es ist sehr gut gelungen. Also ich finde, man merkt es überhaupt nicht, dass das nachgeändert wurde.
Ja.
Also es ist sehr, sehr gut gemacht.
Also was mir noch aufgefallen ist, du hast ja die anderen Bücher jetzt erwähnt. Mhm. Und also rein formal fügt sich das Format zum Beispiel an die anderen Bücher mhm. an. Das
ja.
ist ja dasselbe Format, oder?
Genau,
eigentlich
ja,
identisch.
Das ist eigentlich
das
so ein LP-Format. Ja.
LP-Format, das heißt, man kann das wie so eine Reihe nebeneinander ins Bücherregal stellen und mhm. weiß, das gehört alles zusammen.
Genau.
Und also auch die, also wie die Schrift gemacht ist und so, das fügt sich ja auch alles ungefähr.
Ja.
Es ist nicht identisch, aber man weiß quasi, das gehört im Entfernten irgendwie eben doch zur Arbeit von Thomas Spitzer.
Ja.
Oder so könnte man das sagen.
Auf jeden Fall, würde ich auch sagen, genau. Also ich finde es auch interessant, dass das Format so LP-Größe ist und so. Also es ist ja durchaus ja wahrscheinlich nichts so Gewöhnliches, oder?
Nee, da müssen wir auch gleich drüber reden, weil ein LP-Format ist ja fast quadratisch.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ob es genau quadratisch ist, aber es ist fast quadratisch, nahezu quadratisch. Und es ist natürlich ein sehr schwieriges Format. Du hast jetzt schon gesagt, da geht es um Reiseberichte und Liebesbriefe von Thomas Spitzer, die, was ganz wichtig ist, illustriert sind.
Ja, genau. Das muss man auf jeden Fall erwähnen. Also Also ich sage jetzt erstmal nochmal kurz zum Inhaltlichen. Also ungefähr 2/3 des Buches sind ja Liebesbriefe oder gemischt mit Erfahrungsberichten, eigentlich auch so Art Tagebuchartige Sachen, alle adressiert an die Frau, diese Rona, die ihn verlassen hat. Das geht ja über mehrere Jahre sogar. Also der Schmerz sitzt offenbar tief. Es ist auch so tatsächlich, es ist immer so eine Mischung, so nach dem Motto, was mache ich gerade oder was habe ich heute gemacht, gemischt mit Gedanken an die Liebe oder die nicht erwiderte Liebe und so weiter. Kommen wir natürlich noch näher jetzt dann später dann drauf. Das letzte Drittel ungefähr ist dann eigentlich ein ziemlicher Bruch, nämlich da geht es dann eher in die nähere Gegenwart, nämlich in die Zeit, wo er dann mit der Nora zusammengekommen ist, also seine Partnerin und auch übrigens diejenige, die, ja, wie nennt man das? Sie ist die Herausgeberin.
Ist die Herausgeberin,
oder?
Genau.
Also Nora.
Und nicht nur, also sie hat ja da auch Texte verfasst.
Genau, sie hat das kommentiert, sie hat ein bisschen versucht, manchmal einzuordnen, sie hat es auch nochmal. Also sie hat auch die Auswahl getroffen.
Genau, also redaktionell hat sie quasi das auch bearbeitet.
Genau, also es ist eigentlich eine kombinierte Arbeit sozusagen, also die sozusagen eine Zusammenarbeit, die aber, und das ist das Spannende, wie nennt man das, asynchron sozusagen war. Also man muss sich das so vorstellen, Thomas hat die Sachen geschrieben, eben im Zeitraum ab 2005, ja, eigentlich bis 2022, aber zumindest also mit den neueren Sachen. Und hat das vor allen Dingen diese ganzen Liebesbriefe und Berichte an die Rona, die hat er irgendwann einmal abgeschlossen. Da hat's, ich habe die auch gesehen, mal irgendwann einmal und so weiter. Und die sind eigentlich mehr oder weniger dann rumgelegen und die Nora hat jetzt die sozusagen wieder rausgeholt. Und hat die jetzt einmal ausgewählt, hat die zusammengestellt und eben in diesem Buchform rausgebracht. Und der Thomas war bei der Entstehung von diesem Buch sozusagen nicht beteiligt. Nämlich, das Ganze war als Geburtstagsgeschenk gedacht für einen Thomas, der...
Es war also eine Überraschung, oder wie?
Genau, es war sozusagen, also, naja, als Überraschung war es jetzt in dem Sinne nicht, dass, also er wusste schon, dass sie das macht, aber er hat nichts sozusagen dabei...
Was dabei dann, rauskommt.
Genau, hat nicht gesehen, was dabei rauskommt. Er hat auch diese ganzen Texte und grafischen Arbeiten, die er gemacht hat, Ewigkeiten schon immer gesehen. Und wenn man Thomas kennt, wenn er Sachen abschließt, dann lasst er das irgendwo liegen und dann denkt er da gar nicht mehr groß dran. Also das ist halt bei ihm oft so. Also insofern war das für ihn jetzt sozusagen eine Überraschung und deswegen ist auch zu seinem Geburtstag, nämlich den 70. Geburtstag, auch tatsächlich dann rausgekommen. Soweit jetzt mal zu dem Kontext. Wir haben also jetzt da einen ziemlich dicken Schmücker vor uns. Ein ungewöhnlich sozusagen entstandenes Werk, irgendwann mal gemacht, viel, viel später dann mal veröffentlicht. Jetzt gehen wir mal vielleicht von Anfang an die Entstehung von dem Ganzen. Wie gesagt, es hat diese Frau gegeben, im Buch wird sie Rona genannt, die hat Thomas Spitzer verlassen. So, jetzt beginnt ja schon mal das erste Problem, denn sowas passiert ja eigentlich nicht. Wenn dann verlässt der Thomas eine Frau, aber nicht andersrum, das geht ja schon mal gar nicht.
Geht nicht, nee.
Und er hat aber weiterhin, wie man jetzt heute sagt, einen Crush auf sie. Also sprich, er liebt sie offensichtlich weiter oder zumindestens, oder das ist auch die Frage, ob das überhaupt so ist, weil man weiß ja immer nicht so ganz genau. Weil es ist ja eigentlich so, wenn einen jemand verlässt, dann hat man ja, das ist ja auch so ein gewisser, ja, das ist ja eine, ja, eigentlich auch, man ist ja dann auch irgendwo verletzt oder beleidigt oder so. Und dann ist ja natürlich auch immer die Frage, wie geht es denn weiter? Und der Thomas hat halt jetzt hier tatsächlich das nicht einfach so links liegen gelassen oder einfach mal verarbeitet, mal kurz, sondern er hat das auf seine Art und Weise verarbeitet. Nämlich er hat dann irgendwann einmal angefangen, ihr ständig zu schreiben. Also wenn man Thomas kennt, das ist ja sowieso seine Art und Weise, wie er eigentlich lebt und arbeitet. In dieser Zeit war auch noch das Faxgerät sein Standardkommunikationsmittel.
Das wollte ich dich fragen, ob du da was zu weißt. Die wurden höchstwahrscheinlich per Fax weggeschickt, ja. die Briefe. Das ist ganz spannend.
Genau.
Also mir stellt sich die Frage, ob das eigentlich ein Tagebuch ist. Also du hast ja gerade gesagt, man vielleicht verarbeitet er da was und da kommt man eigentlich auch in die Nähe eines Tagebuches.
Das ist jetzt die Frage, ob das, wie will man es denn nennen? Also, weil ich meine, es ist ja doch schon so, muss man sagen, dass ein Tagebuch ist ja eigentlich nichts, was man ja schreibt für jemand anderen, sondern das ist ja eigentlich doch, man schreibt es doch für sich selber.
Ist in der Regel nicht an jemanden adressiert und hier ist es ganz eindeutig an jemanden adressiert.
Genau. Und es ist auch tatsächlich so, er hat ja nicht nur das adressiert an die Rona, sondern er hat es auch ihr regelmäßig geschickt. Und das ist auch ein Teil der Stories sozusagen, wo er, also es ist ja sehr selbstreflektiv natürlich sowieso jetzt auf seine Person bezogen, aber selbstreflektiv auch noch in der zweiten Ebene, nämlich er beschreibt ja manchmal sogar, wie er dann eben diese Briefe versucht an sie zu schicken. Also das ist so auf einer Metaebene. Da gibt es zum Beispiel auch eine schöne Geschichte, wo er auf Ibiza ist und dann irgendwie offensichtlich das nächste Faxgerät im Dorf ist irgendwo unten, ganz weit unten. Das heißt, er muss erstmal irgendwie am Berg runter und das macht er des Nächtens und versucht noch reinzukommen, bevor der Laden geschlossen ist und was weiß ich noch alles. Also es ist teilweise echt witzig auch, wie er das beschreibt, wo er sich dann so runterquält oder hochquält. Aber es ist tatsächlich so, also die meisten Sachen sind wohl eben an sie geschickt worden, meistens per Fax. Manche Sachen sind aber wahrscheinlich gar nicht an sie gelandet. Das war immer sehr unterschiedlich. Genau, also wenn man Thomas kennt, dann weiß man auch, dass er zumindest damals eigentlich immer per Fax kommuniziert hat. Also Telefon ist heute schon schwierig und das war früher genauso. Also er hat eigentlich immer schon diese Schriftkommunikation gemacht. Da gibt es auch nette Geschichten von irgendwelchen Musikerkollegen, die er irgendwie gut fand und wo er sich gedacht hat, da könnte man doch mal was mit denen machen. Dann schreibt er ihnen halt auch so eine Seite, so einen kunstvoll geschriebenen Brief mit ein paar Illustrationen und faxt die halt dann an die. Mhm. Also das ist, da gibt es einige so Geschichten. Und das ist jetzt hier praktisch die Hardcore-Variante, wo eben die Sirona tatsächlich da regelmäßig eben solche Briefe bekommt.
Also das Fax ist künstlerisch wichtig. Stimmt es dann, oder können wir davon ausgehen, dass die Originale in Anführungszeichen, also der blanke Brief, dann noch erhalten ist wahrscheinlich?
Das ist die Frage, das weiß ich gar nicht, ja. Das weiß ich gar nicht.
Und es ist doch auch so, dass das Konvolut hier an Briefen und Reiseberichten, waren die ausgestellt in Krems? Ist das das, was wir auch in Krems gesehen haben? Genau, da gab es ja eine Abteilung, wo die auch in gedruckter Form zugänglich gemacht wurden.
Genau.
Daraus ist das hier entstanden.
Genau, daraus ist das entstanden, genau. Können wir jetzt vielleicht gleich mal den Bogen schlagen? Also wie gesagt, er hat sozusagen auf Tour mit der ERV oder im Urlaub oder sonst irgendwas hat er ihr ständig dann irgendwelche Sachen geschrieben und das über einen Zeitraum von ein paar Jahren. Und da gibt es immer so Höhen und Tiefen dann irgendwie und so weiter. Und irgendwann hat er das Thema dann abgeschlossen. Dann war das so, ich habe ja auch mal ein paar Mal, habe ich mich ja auch getroffen mit der Nora oder mit dem Thomas. Und einmal konnte ich mich eben erinnern, da war ich dann auch mal beim Chaidai, also das Hotel Chaidai, das ist, die Leute, die jetzt zuhören, die wissen es eh, ist ja sozusagen das Hotel, wo in Feldbach, wo der Thomas viele, viele Jahre oder Jahrzehnte, kann man sagen, ein Dauerzimmer gehabt hat, wo er manchmal in bestimmten Phasen sogar drin gelebt hat, manchmal nur so, wenn er auf der Durchreise war, drin war und so weiter. Und da habe ich jetzt dann gesehen, und zwar, das waren dann diese Seiten alle irgendwie zusammengefügt. Also ich vermute mal, der Thomas hat das auch gemacht. Also die waren eigentlich schon so in einer Art von, ich glaube, das waren so, ich weiß nicht, vielleicht drei, vier so, wie nennt man das, so Ringbücher oder so, waren die zusammengestellt. Und da habe ich mal das angeschaut und habe mir gedacht, Mensch, das muss man doch eigentlich mal, das muss man doch veröffentlichen. Aber wie gesagt, der Thomas, wenn er Sachen abgeschlossen hat, dann interessiert er sich eigentlich nicht mehr dafür. Diese Blätter, die dann dort zusammengestellt waren in so Ringbüchern, die sind dann eben tatsächlich zum ersten Mal auf der Ausstellung in Krems, wo wir waren. Ja, also sind die Blätter draus, muss man sagen, sind da eben veröffentlicht worden. Und das kann man sich auch im Podcast nochmal kurz anhören, in der Folge 60. Da haben wir das ja schon beschrieben. Das war ja wie so Blätterwald eigentlich dargestellt.
Wo die Wand, quasi der Ausstellungsraum damit tapeziert war, ganz kunstvoll. Genau. Aber zusätzlich waren auch die ausgedruckten
das waren auch so da. Diese Ringbücher, ich glaube, die waren auch dort, genau, ja, genau. Genau, und das war dann das erste Mal, dass man die überhaupt mal gesehen hat. Ich weiß auch, dann, ich habe einige Zuschriften auch bekommen von Leuten, die sich die Ausstellung angeschaut haben oder einen Podcast gehört haben, die dann gesagt haben, Mensch, ich war so begeistert davon, ich würde das gern sehen, wo kann ich das sehen oder gibt es da irgendjemand, der Fotos hat davon oder wie auch immer. Also da gab es schon ein großes Interesse dran. Dann ist ja sozusagen noch die Endphase von der ERV gekommen und die Abschiedstournee und so weiter und tatsächlich haben wir dann das Glück gehabt sozusagen, dass die Nora sich da erbarmt hat und diese Blätter, diese Ringbücher mit diesen ganzen Seiten, kunstvoll zusammengestellten Seiten, auch tatsächlich mal als Quelle genommen hat und die dann in diesem Buch veröffentlicht hat. Vielleicht können wir mal ein bisschen auf die Form eingehen, wie man sich das so vorstellen muss. Also wir haben ja jetzt hier ein Buch vor uns, aber da ist ja jede Seite ist ja einzeln genauso gestaltet vom Thomas.
Also gestaltet, genau, weil wir haben ja hier die Handschrift von Thomas, also in den Brief, den er schreibt oder auch den Bericht, hat er eben in Comic-Manier in Großbuchstaben, wie man das auch aus seinen anderen Zeichnungen und so kennt.
Booklets zum Beispiel, genau, die ganzen Songtexte.
Ist quasi die ganze Seite ist jeweils ganz einheitlich ausgefüllt mit seiner Handschrift, die, wenn man es nicht mal liest und nur in diesem Buch blättert, ist schon die Schrift so schön anzuschauen. Mhm. Und in der Schrift tauchen eben dann die Zeichnungen aus, die sich teilweise in die Schrift verweben. Manchmal sind es abgeschlossene Fenster. Manchmal gehen sie eben in die Schrift rein. Und also da spielt er ganz, ganz toll. Das können wir uns auch, wahrscheinlich schauen wir uns da noch mal ein paar Sachen genauer an. Und so ist quasi der ganze erste Teil. Also der erste Teil ist ja der Teil, der Rona gewidmet ist. Der heißt auch, der heißt Sex, Rex and Rock'n'Rona. Vielleicht wäre es auch ganz gut zu sagen, dass das natürlich, es hat ein Inhaltsverzeichnis, bevor man jetzt in den künstlerischen Teil kommt. Da kann man also sich heraussuchen, für was man sich interessiert und dann gezielt da auch reingehen. Das hat die Nora ganz schön erarbeitet, auch mit so einer Landkarte, wo die Reisen sind, wo sie, also von wo die stammen, und hat dann teilweise noch Informationen hineingemacht, wo jetzt ein lyrischer Text entstanden ist, ihrer Meinung nach, wo wirklich Gedichte dann sind. Und was ich auch sehr interessant finde, das haben wir noch nicht angesprochen, weil du sagtest, es hat also die ERV ist hier nicht die Hauptperson, ist sie auch nicht. Allerdings sind aus diesen Texten teilweise Songtexte entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder, ja, oder genau. Sie lehnen sich daran an.
Genau.
Also da kommt also in diesen Text hineinverwoben, in diese Briefe sind nochmal Songtexte. Mhm. In dem zweiten Teil, der ist dann ein bisschen anders gestaltet. Der hat natürlich auch diese Briefe, aber auch Kommentierungen von Nora selbst. Nochmal vielleicht auf den Begriff zu kommen, Reisebericht, also das wird ja hier Reisebericht, Liebesbriefe und Reiseberichte genannt. Reisebericht ist ja eine Gattung.
Oho. Also
kann man im Lexikon nachschlagen. Und der Reisebericht ist eine Form der Reiseliteratur. Und die Reiseliteratur kann tatsächlich in Form eines Tagebuchs, eines Briefs, einer Briefsammlung, eine Autobiografie oder in Gedichtform stattfinden. Und wir haben da hier drin eigentlich fast alles miteinander verknüpft.
Okay.
Der Reisebericht hat also auch eine lange Tradition. Weiß nicht, ob ich da schon drüber reden darf oder habe ich jetzt habe ich was vorweggenommen?
Nein, nein.
Also der illustrierte Reisebericht, da denke ich an einen ganz, ganz berühmten Protagonisten, der sowas gemacht hat, nämlich Goethe. Mhm. Vergleichen wir gleich.
Ja, genau. Das ist
auf
das ist
einem richtigen
Ebene.
Niveau. Genau. Und Goethe hat ja seine berühmte Italienreise unternommen. Das war natürlich zu dieser Zeit eine Bildungsreise, und das hat also jeder Gelehrte gemacht, dass er nach Italien gefahren ist. Und Goethe hat seine Berichte eben selber auch illustriert. Wir haben die sogar vor kurzem gesehen, diese Bücher. Und da waren wir sehr erstaunt, weil die tatsächlich im Aufbau sehr ähnlich sind, wie Thomas Spitzer manche seiner Briefe und Berichte
absolut
verfasst.
Ja. Also da war ich sehr, sehr erstaunt, muss ich sagen. Also man muss dazu sagen, wir haben das in der Burg von Malcesine am Gardasee in Italien haben wir das gesehen. Da gibt es einen Goethe-Raum, weil der Goethe auch auf der Burg war, beziehungsweise in Malcesine war. Da war ich echt verblüfft, weil das wirklich sehr, sehr daran erinnert hat. Also zum einen kennt man ja so ein bisschen, ja, so grundlegend kennt man ja die Italienreise, was da ja das ja auch veröffentlicht wurde. Aber was mir jetzt gar nicht so bewusst war, dass er ja auch gezeichnet hat. Und diese Zeichnungen, wie du sagst, das hat mich total erinnert an die Sachen, die der Thomas macht. Also jetzt weniger vom, also der Stil ist anders, das meine ich jetzt nicht, aber so von den Motiven her.
Genau,
also,
und die Form im weitesten Sinne. Also es geht, man hat quasi immer eine Horizontlinie und über dem Horizont spielt sich irgendwas ab und unter dem Horizont. Also es ist eine ganz klassische Zeichnung quasi in Zentralperspektive. Aber das ist eben so das Spannende, dass man über dem Horizont beispielsweise die Stadt hat oder die Berge oder was auch immer und unter dem Horizont dann, keine Ahnung, je nachdem, wo man ist, das Tal oder ein Meer oder Menschen tauchen so gut wie nie auf, aber eben die ja, Gebäude und die Natur auch und es spiegelt sich eben oben und unten und dann kommt der Text nochmal über oder unter dieser Zeichnung. Und wenn man sich das Coverbild anschaut, das ist also so ganz klassisch. Da hat man eben auch eine Horizontlinie und über dieser Linie, das ist keine durchgezogene Linie, aber wir sehen sie und können sie uns denken, ist eben auf der einen Seite sieht man Bäume und einen Wald und unter der Horizontlinie sieht man den Weg, also den Reiseweg. Das ist eben auch ganz bezeichnend. Da sieht man eben das Pflasterstein, wie es sich in Zentralperspektive in die Weite geht. Und ganz hinten im Hintergrund ist eben eine Fläche, die meistens weiß ist. Also hier auf dem Cover wurde sie hinterlegt, wie ein Sonnenuntergang in so Ockerfarben. Ich vermute mal, das ist von den Herausgebern so gemacht worden.
Das ist möglich, ja.
Ja, also ich nehme mal an, das ist diese Kolorierung ist nicht vom Thomas.
Ja, das glaube ich auch.
Und also dieses klassische, man hat einen Horizont und oben ist irgendwas und unten sieht man vielleicht den Reiseweg, das ist tatsächlich, hat man bei Goethe auch gesehen. Goethe kann natürlich überhaupt nicht so gut zeichnen wie der Thomas, ist ja klar.
Ja, das fand ich echt spannend und finde jetzt interessant, dass du das sagst, dass das durchaus dann eigentlich ein sehr klassischer Reisetagebuch-Bericht ist, weil ich war mir nicht so ganz sicher, wie man diese Gattung einordnen soll, was er da so gemacht hat, aber dann passt es eigentlich sogar direkt ins Schema. Also dann ist es eigentlich.
Also was natürlich auch ist, es hat natürlich sehr viel auch von illustriertem Buch irgendwie. Also teilweise auch Comic, wobei das Bild weniger in Erscheinung tritt als die Schrift. Also die Schrift ist schon sehr dominant. Aber die Schrift ist auch sehr blumig, ist jetzt das falsche Wort. die Schrift ist auch bildhaft.
Ja,
genau. Also die vibriert ja richtig,
genau,
die lebt.
Man braucht eigentlich gar nicht einmal lesen, sondern man braucht sich bloß so ein bisschen anschauen und hat eigentlich schon, also es gefällt einem schon so irgendwie.
Genau.
Ja, also da merkt man halt auch, dass er halt einfach auch Grafiker ist. Also ich finde das ja faszinierend, also weil es ist ja so, normalerweise, und jetzt kommen wir so ein bisschen ins Werk vom Thomas, also es sind ja mehrere Dinge besonders eigentlich. Also zum einen, wenn man, also die Leute, die zuhören im Podcast seit den 10 oder gefühlten noch mehr Jahren, wissen das ja mittlerweile, es ist ja so, dass in der ERV-Zeit, muss man sagen, ganz am Anfang hat sich der Thomas ja komplett, wahrscheinlich zusammen mit Nino Holm, der ja auch diesen grafischen Hintergrund hat, ja komplett eigentlich um die ganze Gestaltung gekümmert. Und das merkt man halt auch, also zum Beispiel das Booklet vom allerersten Album ist ja wirklich super schön. Das ist mit Comic verwoben und Texte und so. Das ist ja eine komplette grafische Arbeit. Und das ist ja sehr, sehr begehrt weiterhin bei so Sammlern beziehungsweise bei Leuten. Es gibt sogar Leute, die haben nur das Booklet wollen, aber die Musik hat sich gar nicht interessiert. Also da hat er wirklich alles selber gemacht und das ist vollständig gestaltet. Und dann hat er eigentlich ab der Zeit, wo es dann losging mit den Erfolgen, eigentlich ab Spitalo Fatalo, aber eigentlich auch schon bei Café Passé, hat er eigentlich nicht mehr das alles selber komplett gestaltet, sondern da war es meistens dann so, dass er eine riesige Sammlung von Zeichnungen geschrieben hat, gezeichnet hat und Texte und was weiß ich. Also, und dann hat man irgendwie so einen riesen Stapel an Rohmaterial und irgendjemand hat das dann sozusagen zusammengefügt zu einem grafischen Werk.
Ach so, das hat nicht der Thomas gemacht.
Meistens nicht. Also er hat natürlich immer irgendwie so dann so natürlich einen Einfluss gehabt oder er hat halt, oder er hat auch manchmal, also das weiß man natürlich nicht, wie stark er sich dann eingebunden hat oder nicht. Also man sieht zum Beispiel, ich würde jetzt mal behaupten, zum Beispiel bei Liebe, Tod und Teufel und Nepomuk's Rache, da hat er sicherlich sehr viel auch selber noch gemacht. Aber bei anderen Alben, da sieht man das einfach, dass das nicht von ihm unmittelbar ist. Aber er hat natürlich immer so am Schluss dann faktisch, wie soll ich sagen, die Endabnahme, also er hat immer natürlich alles in Kontrolle gehabt, aber trotzdem ist es immer so, hat es erst so funktioniert, dass es eine Sammlung hat von Rohmaterial und das dann halt zusammengefügt worden ist. Und hier ist es ja wieder komplett anders. Also da hat er ja eigentlich, er hat die Texte selber gemacht, er hat das alles selber gezeichnet und er hat schon fertig gestaltet. Und das finde ich ja faszinierend eigentlich.
Das stimmt. Aber dieses, also was du gerade beschrieben hast, ist ja eine Form von Collage und die Collage benutzt er ja schon auch in einem einzelnen Werk auch selber. Das macht der Thomas ja ganz oft. Und du hast ganz recht, dass das also diese Briefe hier und Berichte schon komplett von ihm von A bis Z gestaltet sind und dann abgeschickt wurden. Also da hat er wirklich von Anfang an alles in der Hand. Will man ja auch meinen, wenn man einen Brief schreibt. Es kommt aber auch in diesen Prüfen, bedient er sich dieser Technik der Collage. Also ganz oft sind zum Beispiel Hotelbriefpapier ist zu sehen, auf dem er dann geschrieben hat. Das ist ganz lustig. Manchmal spielt er dann auch mit dieser Gestaltung von dem Hotelbriefpapier. Da gibt es schöneres und hässlicheres Briefpapier. Und dann wiederum hat er selber, das sieht man manchmal, Dinge auf dieses Papier draufgeklebt. Also ich nehme an, es ist ganz sicher so, das waren immer DIN A4-Seiten, aber wenn es gefaxt wurde, das sieht man auch. Also dass es DIN A4-Seiten war, mit denen er gearbeitet hat. Und teilweise gibt es wohl manchmal so Stellen, wo er was gezeichnet hat und diese Zeichnung in das DIN A4 eingeklebt hat. Das sieht man manchmal. Da sieht man zum Beispiel die Linien der Zeichnung hinten, aber das Briefpapier war blanko. Sowas sieht man. Also das ist ganz interessant, wie er eben mit einem Untergrund arbeitet und den sich seiner Zeichnung und seiner Gestaltung einverleibt.
Genau, und das ist auch sowas, was ich so witzig und toll finde, dass er da wirklich alles verwendet hat, was ihm so unter die Nägel oder unter die Hände gefallen ist. Also manchmal ist dann also so ein Kassenzettel noch irgendwo eingebunden. Einmal spielt er auch mit diesem Briefpapier hin und wieder. Zum Beispiel eins kann ich mich erinnern, da war Briefpapier für Faxe und das ist halt so formularartig, wo dann dort steht Empfänger und an wen zustellen und was weiß ich. Und dafür, da schreibt, das füllt er dann aus mit
lauter so Blödsinn. Ja, das hab ich gerade hier vor mir. Genau, auf Seite 116 ist da was. Yes. Genau, da steht, das ist sehr, sehr schön. Also das ist wirklich grandios.
Also da steht zum Beispiel, also als Überschrift steht halt Fax. Und er hat halt drumherum geschrieben, keine Faxen, ihr Ohrwascheln. Zum Beispiel. Oder dann halt im Feld Name, schreibt der Tom der Pirat rein. Zimmernummer 666.
Genau.
Genau, und Empfänger ist die Prinzessin auf der Erbse, geboren Rona von Sturkopf zu ZZ, Miss Burgenland, na Borgenland. Was heißt ZZ eigentlich? ZZ?
ZZ. Zur keine Ahnung. das irgendwas Österreichisches? Nee, weiß ich nicht.
Nee, keine Ahnung. Und dann bei Seiten hat er eingefügt, nichts Genaues und so. Also sehr lustig. So, sowas ist halt schon nett irgendwie. Das ist halt so, so typisch, dass er halt, ihm fällt halt immer irgendwas ein. Also das ist einfach so. Das ist ja, ja, also es ist wirklich in der Hinsicht allein schon super spannend, weil er doch halt wirklich immer so kleine Kunstwerke dann draus macht aus diesen Seiten. Ja, jetzt kommen wir mal vielleicht, du hast das ja gesagt, Collage, vielleicht kannst du das mal kurz nochmal erklären, wie das dann entstanden ist.
Also eine Collage an sich bedeutet ja einfach, dass man verschiedene ja, Träger zusammenbaut, aufeinander klebt, ineinander. Mhm. Das ist eine ganz alte Technik. Da kann man also quasi was zeichnen und dann auf ein Blatt Papier kleben. Dann kann man was schreiben dazwischen. Man kann Versatzstücke mit drauf machen, die dann komplett wieder ein neues Kunstwerk ergeben, mhm. aber aus einzelnen Elementen eben zusammengestellt sind. Und das Interessante dabei ist eben, dass das nicht verwischt wird. Also man erkennt quasi diese Collage-Technik, sieht man, dass das ein Versatzstückartig zusammengesteckt wurde. Also der Sinn davon ist nicht, dass es vereinheitlicht wird und man sieht nicht mehr, dass das eine Collage ist, sondern so wie mit dem Briefpapier, also man erkennt das Briefpapier und die Gestaltung des Briefpapiers ist quasi ein eigenes Element in dieser Zeichnung mhm. mit drin. Aber manchmal kommen eben dann tatsächlich auch richtige Sachen, die hineingeklebt wurden. Genau, also so das ist eine Collage. Mhm.
Und da stellt sich dann für mich die Frage, was ist dann eigentlich das Original?
Ja, das ist wirklich eine total spannende Frage.
Weil ist es dann nicht eigentlich so, weil also ein Standard von den, zumindest was der Thomas macht bei den ganzen Collagen, weiß ich halt, ist eigentlich immer das, dass der letzte Schritt ist eigentlich Kopieren.
Ja.
Und zwar mit den Kontrast so einstellen, dass man diese Grenzen der ausgeschnittenen Teile nicht mehr sieht.
Kaum sieht, ja.
Ja, oder mhm. kaum mehr sieht. Also mhm. das heißt, sozusagen aus dem, was man vorher sich zusammengebastelt, geklebt hat, soll sozusagen dann was entstehen, was einheitlich ausschaut.
Richtig, also insofern ist das wirklich was Besonderes. Vielleicht sollte man da einen Begriff erfinden, die spitzersche Collage-Technik oder sowas. Weil natürlich das Kunstwerk ist quasi, wie du es gerade gesagt hast, die Kopie davon. Das heißt, man sieht keine Farben mehr. Man sieht, es sei denn, es ist im Nachhinein koloriert. Darüber müssen wir auch noch sprechen. Und es ist also alles eine Einheit geworden und auch eine Ebene. Also es ist nur noch ein Blatt Papier, genau. Von dem man nichts mehr wegkratzen kann. Und das andere ist dann eigentlich eine Skizze.
Genau, und das heißt eigentlich ja dann, also könnte sogar sein, dass manchmal erst durch das Faxen das Original entstanden ist, oder?
Boah, das ist jetzt echt eine total spannende Frage.
Aber ich vermute mal, dass er vorher schon nochmal kopiert hat. Also weil du kannst in der Faxgerät, kannst du eigentlich sowas nicht reinmachen.
Genau, ja, das also, glaube ich auch. Also ja. Was für ein großer Aufwand.
Mm.
Sachen erst noch kopieren und dann, das ist wirklich total spannend.
Ja, dann du hast es am Anfang schon kurz erwähnt. Kommen wir mal vielleicht kurz auf das Format von dem Buch. Also, wir wissen ja jetzt, das sind eigentlich, ich glaube, immer DIN A4 Seiten.
Mhm.
Das Buch ist aber nicht in DIN A4
genau.
Form. Das heißt, ich würde mal behaupten, es ist in Originalgröße abgedruckt.
Das
jeweils.
Sieht so aus, ja.
Aber das heißt, es ist ja links und rechts jeweils dann immer eigentlich ein freier Platz.
Mhm. Das finde ich auch sehr gut gelungen. Also das finde ich schön, dass quasi dem Kunstwerk, nämlich dieser DIN A4-Seite, ist wie ein Bild auf diese Buchseite gesetzt worden. Und das finde ich ist sehr, sehr gut gelungen, um eben diese Briefe von Thomas Spitzer zu veröffentlichen, ist das wirklich ein sehr schönes Format. Das finde ich sehr gut. Genau, es ist natürlich ein sehr schweres Format. Das sieht man daran, also gerade wenn man sich das Inhaltsverzeichnis anguckt oder auch die anderen geschriebenen Seiten, ist es eigentlich ziemlich schwierig, ein Quadrat gestalterisch auszufüllen. Mhm. Also da, ja, ist nicht so einfach, das kunstvoll zu gestalten.
Aber die Frage ist ja, was wäre die Alternative? Also man müsste dann im Prinzip in ja, DIN A4 plus ein Randformat dann eigentlich rausbringen, wenn man es jetzt nicht in so einem quadratischen Format macht.
Also man könnte natürlich das auch komplett die Seiten selber als Buch sehen, weil jetzt nach meinem Verständnis sind diese Seiten eher wie ein Bild.
Ja, da passt es ja dann
genau.
Eigentlich.
Genau. Und wenn man das wie ein Buch sehen würde, dann wäre es quasi DIN A4. Und dann würden die also nacheinander kommen, wie ein Buchformat. Kann man natürlich auch machen, würde die Lesbarkeit nochmal erschweren. Wäre dann anders. Also wenn man quasi diese Zwischenräume nicht hat, wäre letztendlich fast nur Text auf der Seite.
Genau, ja. Und das wäre dann wahrscheinlich zu viel eigentlich.
Ja, hat halt dann eine andere Aussage. Also wenn man nur von oben bis unten Text hat, hat man ja jetzt auch, aber dadurch, dass man eben links und rechts diesen weißen Rand hat, kommt eben das Bildhafte eigentlich viel mehr zum Tragen.
Ich frage mich ja, wie schafft er das jetzt eigentlich, oder wie hat er das geschafft, dass er da vollkommen fehlerfrei so eine Seite füllt?
Ja, das finde ich ja auch wirklich faszinierend. Also wenn man sich das durchliest und ich habe mir das natürlich nicht von vorne bis hinten durchgelesen, möge man mir verzeihen, aber du schon. Da ist ja wirklich, das ist wie gedruckt. Also da setzt der Künstler oben an und unten hört er auf und es ist aus einem Guss, die Zeichnung fügt sich ein, die Schrift. Dann spielt er ja auch mit der Schrift, also er ist ja auch ein Schriftkünstler, muss man sagen. Also es ist ja nicht nur diese Großbuchstaben, mit denen er arbeitet, sondern es gibt ja dann auch diese Großbuchstaben, die innen hohl sind, also die, das kommt ja auch aus dem Comic, die aber gezeichnet sind, also die quasi, man könnte die ausmalen, Ausmalbuchstaben,
genau, ja.
Nenne ich es jetzt mal, unfachgemäß. Dann wiederum fügt er ja seine Schrift in die Zeichnung ein. Das heißt, sie wächst. Manchmal geht sie Kurven, sie wird kleiner und größer. Oder wenn man nochmal auf dieses Fax, diesen Faxbrief kommt, oder genau, wo er eben das Fax mitgestaltet, da hat er zum Beispiel, wo steht, wie war das, keine Faxen?
Keine Faxen,
da hat, er zum Beispiel bei Faxen, hat er sich an das Fax angepasst und hat den Großbuchstaben, also Klein- und Großschreibung, Großschreibung hat er da verwendet. Klein- und Großschreibung hat es quasi aufgegriffen. Ganz oft hat er ja diese waagerechten Großbuchstaben, aber manchmal ist er auch kursiv. Ganz, ganz selten. Ich weiß nicht, da müsste man natürlich mal gucken, wann er das macht. Und dann gibt es wieder eine Unterteilung in Überschriften. Die sind dann wieder anders. Da hat er zum Beispiel ganz oft das E, weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist, sind drei Striche. Hast du das schon mal gesehen?
Nee.
In manchen Überschriften ist das E als drei Striche quasi. Ja, angedeutet, und so hat er ja auch verschiedene Schriftformen. Es ist ja nicht so, dass das einfach eine Schrift wie aus der Maschine ist, sondern das lebt. Also das ist, das hat einen eigenen Duktus, diese Schrift.
Ja, das ist echt faszinierend. Also gut, dadurch, dass es Collagen sind, hat er natürlich schon die Möglichkeit, da immer wieder so Teile neu zu machen oder anders zu machen oder so. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja wirklich trotzdem aus einem Guss schaut es aus. Also, und das ist schon erstaunlich, wie man das so schafft. Also
wenn ich mir das so anschaue, deswegen möchte ich nochmal betonen, für mich hat das wirklich was Bildhaftes. Also es ist so, als würde ja die Schrift wie ein Bild in dieses Blatt setzen. Und als geübter Zeichner machst du ja auch, wenn du deine Zeichnung machst, dann ist die ja auch aus einem Guss und da ist eigentlich auch kein Fehler drin. Ja, und so muss man die Schrift von Thomas Spitzer eben auch verstehen. Mhm. So würde ich das jetzt interpretieren.
Mhm, das stimmt.
Eine Sache ist mir aufgefallen, die fand ich ganz nett. Da war er im Museum in Barcelona, im Museo d'Art Contemporani de Barcelona, ich habe es jetzt sicher falsch ausgesprochen, und hat eine Ausstellung zu Juan Miró sich angeschaut. Das ist auf Seite 123. Das finde ich total nett. Man sagt ja von Miró, wenn man sich mit Miró beschäftigt, dann wird man selbst zu Miró. Oder es gibt so diesen Ausspruch, wenn jemand einen Stein aufhebt, dann ist es ein Stein. Wenn Miró ihn aufhebt, dann ist es ein Miró. Und ich finde das jetzt so schön, weil auf dieser Seite, wo er sich mit Miró beschäftigt, ist Thomas Spitzer selber auch ein bisschen zu Miró geworden, weil seine Zeichnungen plötzlich an ihn angelehnt sind. Und das stimmt, das finde ich also auch ganz, 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 ganz toll.
Ja, stimmt schon. Also es ist so wirklich, wie du sagst, es ist so eigentlich eine Mischung. Also es ist die Schrift ist halt auch irgendwie sowas wie eine Zeichnung. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Da kommen wir jetzt vielleicht einmal gleich zu einem weiteren ungewöhnlichen Aspekt von diesem Buch, nämlich dass der Thomas so viel Prosa schreibt. Das ist auch vollkommen neu eigentlich. Also was man weiß, dass er auch während der ERV-Zeit, also klar, während der ERV-Zeit hat er natürlich hauptsächlich ERV gemacht. Das heißt, Texte geschrieben, Songtexte geschrieben, Musik komponiert, Zeichnungen gemacht für die Booklets und so weiter. Was man auch da schon weiß, ist, er hat auch viele, viele andere Sachen geschrieben, Songs, die nicht in das ERV-Schema gepasst haben. Er hat ja dann teilweise für andere Künstler auch gearbeitet und so weiter. Das weiß man alles. Also, dass er jetzt da nicht nur ERV kann, das ist schon lange bekannt. Und auch gerade seine malerischen Sachen, zeichnerischen Sachen, das ist auch alles bekannt. Aber Prosa schreiben ist tatsächlich ein Aspekt, der eigentlich sehr unerwartet ist. Also gut, ich habe jetzt schon das gewusst, dass er da viel macht und er hat ja auch viele Jahre eigentlich jetzt versucht, sage ich jetzt mal, oder angefangen, so eine Art Autobiografie zu schreiben. Aber nichtsdestotrotz, es ist meines Wissens ist es auch schon so, dass er selber auch sagt, irgendwie, dass halt er. Das fällt ihm nicht so leicht, irgendwie Prosa zu schreiben, weil er das einfach so gewohnt ist und halt, das ist so seine Stilform in Textform, Songtexte, Gedichte.
Einfach ein Gedicht raus.
Genau.
Thomas Spitzer redet und es kommt ein Gedicht raus.
Ja, genau.
Ja.
Und deswegen, das ist jetzt hier schon was sehr, sehr Besonderes, dass man hier ja in geballter Form, muss man sagen, sehr, sehr viel Text von ihm lesen darf. Der Stil ist gut, das ist jetzt natürlich auch was jetzt nicht zwingend eine Form ist, die er wahrscheinlich dauerhaft immer machen will oder wollte, aber trotzdem, der Stil, es ist schon echt teilweise schwierig zu lesen. Also es ist sehr, sehr kompliziert teilweise ausgedrückt, aber ich möchte es jetzt mal anders formulieren. Ich würde mal sagen, er kann einfach nicht anders als zu verdichten. Also im Prinzip kann man sich da immer so einzelne Sätze rausnehmen und du kannst daraus einen Song machen. Oder so mal einen Absatz oder so. Weil das alles, also er dreht immer, also er macht einen Satz nicht so, wie man einen Satz macht, wo man sagt, das ist eine Ebene. Sondern er muss eigentlich in jedem Satz nochmal irgendeine Drehung, irgendeine Wendung nochmal reinbauen, irgendeine Indirektion, irgendein Wortspiel, irgendwas. Also es ist extrem verdichtet und das in dieser Masse macht das Ganze natürlich schon echt ganz schön schwer teilweise zu lesen. Es gibt eine interessante Unterscheidung von der Lesbarkeit. Also ich würde jetzt mal sagen, gerade am Anfang und auch so diese ganzen, also alles, was wirklich so unmittelbar an die Rona gerichtet ist, so mit Selbstreflexion enthalten, Inhalte und so weiter, die sind eigentlich relativ gut noch lesbar. Aber es gibt auch so viele so Passagen, wo man halt merkt, er macht was. Es ist zwar an die Rona gerichtet, aber er hat da wirklich so einen Hintergrund, er möchte da jetzt irgendwie ein Textstück schreiben. Also er möchte da was machen, was jetzt nicht nur jetzt für ihn persönlich oder für die Empfängerin gedacht ist, sondern das ist was, was für die Öffentlichkeit auch gedacht wäre. Und da dreht er so weit auf, finde ich, von diesem Verdichten, dass es da teilweise echt schwierig ist. Also es gibt da so zum Beispiel diese eine Geschichte, die kennt man auch schon aus der, ich glaube, das war bei Abschiedstournee in dem Buch drin, wenn mich nicht alles täuscht, diese Geschichte, also alte Geschichte aus der Tourzeit, wo es da in so einem Hotel gelandet sind, wo er irgendwie mehr oder weniger mit sämtlichen Frauen in dem Hotel irgendwie dann ja, angebandelt hat oder wie auch immer, also
aha.
Ja, du hast das offenbar nicht gelesen. Also das ist zum Beispiel so als Beispiel, das ist super schwer zum Lesen, weil er da auch, ich würde mal sagen, er macht keinen Gedanken, beschreibt er auf direkte Art und Weise, sondern eigentlich immer irgendwie so indirekt. Und das ist dann teilweise schon schwierig. Es ist zwar eine lustige Geschichte, aber es ist trotzdem sehr schwer zu lesen. Oder also diese Sandlerkönig Eberhard Geschichte, die sich über mehrere Seiten spinnt. Das sind so Sachen, die sind ein bisschen schwierig. Wie findest du den Schreibstil?
Also ich muss schon sagen, ich war jetzt nicht fähig, das immer komplett zu lesen, tatsächlich, weil es mir manchmal auch ein bisschen schwer im Sinne von gewichtig oder wie nennt man das, oder ja, wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Hinzu kommt natürlich, dass immer dann, wenn die Schrift von links nach rechts geht, dann ist es, obwohl man ja Großbuchstaben benutzt, um leichter zu lesen, das doch das ein bisschen auch erschwert, das zu lesen. Dann gibt es aber Passagen, die gehen so ganz flocker von der, von der Hand. Also die machen total Spaß zu lesen. Was ich sehr schön finde, dass man einfach irgendeine Seite aufschlagen kann und einfach einen Absatz sich anguckt und den liest. Wie gesagt, ich habe es nicht von vorne bis hinten durchgelesen, da muss man sich auch ein bisschen erst eingrooven, zum einen die Schrift, dass man die Schrift versteht, und die ermüdet einen natürlich dann irgendwann auch, wenn man die ganze Zeit diese Großbuchstaben hat und diesen krassen Kontrast von Schwarz und Weiß. Also es ist jetzt kein, ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Buch, das man von vorne bis hinten einfach liest. Hinten im Klappentext steht ja auch Lichtlektüre für Liebesleidende. Also ich sehe das jetzt so wie eine kleine Nachtlektüre oder ich weiß nicht, also dass man ab und zu mal reinguckt und sich erfreuen kann an dem, was geschrieben ist, an den Zeichnungen, also an dem Gesamtkunstwerk.
Ja, genau. Also würde ich auch so unterschreiben. Es ist ja auch so, das sind ja immer eigentlich für sich eigenständige Seiten, oder manchmal sind es so ein paar Seiten, die zusammenhängen, aber es ist letztendlich alles ja eigenständig. Das heißt, man kann eigentlich jederzeit irgendwas durchblättern, sich irgendwas anschauen, und es ist nichts, wo aufeinander aufbaut. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil, und ich glaube auch, dass es jetzt nichts ist, was man sich so von Anfang bis Ende, also ich habe das natürlich gemacht, weil ich das natürlich jetzt alles auch für die Vorbereitung vom Podcast, und weil ich natürlich das aufsauge, weil ich halt da wahnsinniger bin in solchen Sachen, aber ich kann es durchaus verstehen, dass
es ist so, du hast ja gesagt, das ist sehr verdichtet. Das heißt, und man könnte zum Beispiel einen Absatz einfach rausnehmen und für sich als Werk stehen lassen. Und so, das macht eben die Lektüre so schwierig, weil es so verdichtet ist. Also letztendlich hat man ganz viele Gedichte aneinander, die aufeinander folgen. Und ja, das ist natürlich dann eine geballte Ladung an Informationen, an Textinformationen und Wortspiel. Und also da steckt ja so viel drin.
Ja, also es ist halt einfach so, der Thomas hat ständig irgendwelche Ideen und dann macht er immer Wortspiele und dann nur irgendeine Zeichnung dazu. Und also es ist wirklich schon faszinierend. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir einiges über die Form gesprochen. Jetzt können wir eigentlich einmal ein bisschen auf die Inhalte mal eingehen.
Okay.
Jetzt ist so, wir haben ja thematisch, sagen wir, die große Klammer ist ja, sagen wir, die Reise oder Reisen. Was jetzt da Hauptspielorte sind bei dem Ganzen, gibt es verschiedene Aspekte. Also das eine ist, es gibt so ein paar Orte, wo der Thomas sich ja regelmäßig aufhält. Das eine ist Kenia, wo er eben mehrere Häuser hat, die er auch als Ferienwohnungen vermietet. Da sind einige Sachen entstanden in Kenia. Dann gibt es, was mir jetzt nicht bekannt war, tatsächlich, er hat sich auch offensichtlich auf Ibiza einige Zeit aufgehalten. Da gibt es einige Berichte, also gerade die auf Ibiza, die sind eigentlich so, würde ich jetzt mal sagen, die frühen Sachen in diesem Buch, wo er dann so besonders Herzschmerz noch hat. Dann gibt es Berichte von der Tour. Also das Ganze ist ja, oder diese Briefe sind ja größtenteils entstanden während der 100 Jahre ERV-Tour. Das ist ja eine sehr große und erfolgreiche Tour war. Und da hat er halt ständig in den Hotelzimmern, wo sie halt waren, hat er dann da irgendwie halt die Zeit genutzt und hat Sachen aufgeschrieben oder Briefe geschrieben an Tirona. Dann gibt es noch so ein paar Schauplätze natürlich in Österreich selber. Und dann später noch, und das war jetzt durchaus überraschend für mich, ist auch von der Amore XL-Tour. Sind auch wieder Berichte dabei, also da, wo er dann eigentlich schon die Songs, die ja für Amore XL entstanden sind, die sind ja eigentlich aufgrund dieser Trennung entstanden, also gerade diese ganzen Liebeslieder auf Amore XL sind ja inspiriert und teilweise gerichtet an die Rona, und da ist sogar sozusagen die Tour dabei jetzt auch hier, die diese Lieder dann auch entsprechend aufführt. Und dann im zweiten Teil, wo es ja dann weggeht von diesem Herzschmerz hin zu den anderen Reisen, da sind dann so durchaus ein paar andere Orte auch noch dabei. Zum Beispiel waren es in Italien, Toskana und viele andere klassische Orte in Italien. Dann Kroatien ist auch dabei. Kroatien ist ja auch so ein Ort, wo sich der Thomas sehr, sehr gern aufhält. Mittlerweile hat er da sogar auch eine Ferienwohnung. Ja, also das ist so mit der Grund, das sind so mit die Grundorte, wo sich das Ganze abspielt. Und inhaltlich kann man sagen, ist das ja eigentlich größtenteils eigentlich alles sehr selbstreflektiv, oder? So kann man es eigentlich sagen. Also es ist ja zwar gerichtet an die Rona, aber er verarbeitet da ja immer wieder so seine Gedanken, die jetzt mit der Trennung
zu tun. Auf jeden Fall. Deswegen kommt ja auch dieser Gedanke Tagebuch, also der ist mir schlagartig einfach gekommen, wenn man sowas liest, mal reinliest, hat es sowas. Und ich habe mich auch gefragt, eine Reise beinhaltet ja eigentlich auch die Heimkehr. Also ist vielleicht so die Heimkehr zu sich selbst, ich weiß es nicht, weil die Heimkehr wird, ich bin jetzt natürlich, ich habe nicht alles gelesen, wird die Heimkehr auch mal thematisiert, das nach Hause kommen, bei sich ankommen,
Eigentlich gar nicht so recht, weil das ist nämlich auch das Interessante beim Thomas, dass er ja eigentlich, er hat ja kein, also in dem Sinn jetzt kein Ort, wo er, glaube ich, es wäre jetzt eine interessante Frage, aber ich behaupte mal, der Thomas hat nicht einen Ort, wo er sagt, das ist meine Heimat. Also zum einen ist er natürlich in Kenia, ist auf jeden Fall für ihn ein sehr wichtiger Heimatort. Aber genauso natürlich auch in der Steiermark.
Womöglich alle anderen Orte
ja,
irgendwie
genau.
auch.
Genau, eigentlich ist er immer irgendwo und glaubt, dass er da in der Hinsicht nicht so verwurzelt ist. Sondern der ist ja, er sieht sich ja auch immer so ein bisschen als Zigeuner. Und ich glaube, irgendwo passt es auch so ein bisschen. Also er ist eigentlich so ein fahrendes Volk sozusagen. Er ist überall zu Hause. Die Frage, die sich habe ich am Anfang schon angerissen, die sich mir halt gestellt hat, ist sozusagen, was macht er eigentlich da? Also ich meine, das ist ja ein extremer Aufwand, das zu verarbeiten, diese Trennung. Da gibt es auch einen Text, wo er beschreibt, dass er seiner Tochter Anna das mal gezeigt hat, was er da jetzt so alles so über die letzten Monate und teilweise Jahre da an Briefen geschrieben hat. Und die Tochter, so beschreibt er es da, war dann sehr verwundert, wie verliebt kann man sein, sozusagen, dass man da so lang und mit so einem Aufwand eigentlich sowas verarbeitet. Da habe ich mich dann auch gefragt, ich fand es gut, dass das da mal so beschrieben ist, weil ich glaube, diese Frage stellen sich viele. Was macht er da eigentlich? Verarbeitet er da? Also ist er tatsächlich so verliebt gewesen, dass er das jetzt irgendwie verarbeitet? Oder ist es auch irgendwie dieser Schmerz, dass er verlassen wurde, sozusagen? Ist das eigentlich das, was er verarbeitet? Oder?
Ich habe das Gefühl, dass klar, aus einem Schmerz heraus, da einfach so eine kreative Energie freigesetzt wurde, die woraus was gemacht werden muss. Und so dieser Drang, diese Fülle an Information und Energie aufs Blatt zu bringen. Und letztendlich ist es dann sowas wie eine Quelle. Und die Quelle war anscheinend so dick, mega, also so reichhaltig, dass sie irgendwie über mehrere Jahre da einen Stoff geliefert hat. Mhm. Und irgendwann ist es ja überhaupt wahrscheinlich nicht mehr der Rede wert oder man vergisst es, also das wird vergessen, andere Dinge passieren, man erlebt anderes, die andere Person entwickelt sich weiter, man selbst entwickelt sich weiter, also eigentlich geht es da vielleicht gar nicht mehr darum. Was vielleicht am Anfang wie aus einer Tagebuchnotiz, mit einem Tagebuch verarbeitet man ja auch jetzt seinen Tag oder sortiert seinen Tag. Also es ist ja auch eine Sortierung von Gedanken und eine Sortierung von Bildern, kann man sagen. Es ist beim Thomas, ich stelle mir das so vor, da kommen ganz viele Eindrücke auf ihn und dann ploppen bei ihm einfach Bilder und Texte und Wörter und die muss er dann zu Papier bringen. Und was vielleicht auch eine Art von Therapie ist, sich selbst therapieren. Und was aber dann irgendwann in den Hintergrund fällt, weil es dann einfach nur noch ja, Kunst entsteht am Ende. Also das sind ja wirklich Kunstwerke. Jedes Blatt für sich ist ein Kunstwerk, sowohl von der Illustration als auch vom Text. Und ja, also es ist wie eine ganz reiche Quelle mit Bildern, ja, die dann halt irgendwann durch was anderes ersetzt wurde.
Ja, also sehe ich auch so. Ich finde es halt interessant, dass offensichtlich dieses Ereignis offenbar so extrem war, dass er da gleich, dass sich da bei ihm da gleich so eine Riesenquelle, wie du das nennst, eröffnet. Weil er hat ja viele Frauen gehabt und viele Beziehungen oder auch Nichtbeziehungen und alles Mögliche. Aber dass das da jetzt plötzlich dann so ausbricht, in Anführungszeichen, das ist schon sehr interessant. Und ich finde auch, dass jetzt tatsächlich die Auswahl der Texte, ich weiß nicht, ob das Absicht war, aber ich vermute mal, auch sehr gut ist, weil wenn man sich jetzt so alles mal anschaut, was er da so schreibt, dann sind das ja wirklich alle möglichen typischen Aspekte der Liebe oder einer Trennung und oder halt so diese ganzen Gedanken, die da um einen kreisen, da ist ja fast alles drin, was man so kennt. Also, ich habe mir da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, zum Beispiel in einem Text, da erinnert er sich an seine Jugendliebe und vergleicht die dann sozusagen mit der Rona. Dann spricht er, das ist auch typisch Thomas, fast schon über so eine Art Dreiecksbeziehung mit der Mutter auch von der Rona. Also auch da kommen so Gedanken, weil er die auch irgendwie toll findet. Aber das ist typisch vom Thomas, der verliebt sich ja irgendwie in jeden, gefühlt, sag ich jetzt mal. Er schildert dann auch noch Begegnungen mit anderen Frauen. Also es gibt ja so ein paar Frauen, die er schon sehr lang kennt, die halt dann praktisch so eine Art, wie soll man sagen,
Wegbegleiter.
Gute Freundin, Wegbegleiterin oder wie auch immer ist, genau. Er schildert auch die Liebe zu seiner Tochter, also zur Anna. Auch das ist eine typische Geschichte. Es ist sogar, und das ist, darf beim Thomas nie fehlen, das Rauchen, die Liebe zum Rauchen ist auch so ein Thema, das er beschreibt. Dann geht es weiter. Dann wird es so in der späteren Zeit wird es dann teilweise ein bisschen abstrakter, beziehungsweise die Themen gehen mehr in Richtung Abschluss oder wie hake ich das Thema ab. Also zum Beispiel eine wunderbare Seite, vielleicht können wir da das auch als Beispiel dann nehmen, dass wir dann uns nochmal eine Seite genauer anschauen. Es gibt so einen Text über den Baobab-Baum. Das ist der Affenbrotbaum, also das ist so ein afrikanischer Affenbrotbaum. Also ganz eine typische Pflanze eigentlich, kann man sagen, in der Gegend Kenia und Umgebung. Und auf der Seite vermischen sich so zwei Themen, die typisch sind für das ganze Buch, aber auch für ihn. Zum einen zeichnet er ja wahnsinnig gern so Bäume, Pflanzen und Landschaft. Und zum anderen in dem Text macht er da aus diesem Affenbrotbaum so eine Allegorie für die Liebe.
Sagst du mir die Seite?
Da müsste ich jetzt nachschauen. Das weiß ich jetzt nicht, finde ich jetzt.
Also man muss ja dazu sagen, diese Briefe wurden natürlich schon editiert. Also sie sind eben teilweise gekürzt oder variiert. Das steht ja auch vorne, ohne dass jetzt der Charakter verloren geht. Aber auch das
Seite 102.
102.
Ist der Baobab-Baum. Genau. Genau, also das fand ich zum Beispiel toll. Also da wird er schon so ein bisschen abstrakter. Dann gibt es einen Text, da geht es um die Zeit nach dir. Also sozusagen, da überlegt er sich, okay, was ist jetzt dann, wenn ich das wirklich jetzt mal abgeschlossen habe? Also wie geht es da weiter? Dann auch toll, ein klassisches Thema, nämlich in einem Text, da ist er auf Tour und er überlegt, wie die Beziehung, also die schriftliche Beziehung, wie er die weitermachen soll. Also, weil er überlegt, ich möchte dir, Rona, möchte ich meine Liebe zeigen, aber, und das kommt immer wieder raus in den Briefen, dass sie irgendwie auch eigentlich Abstand haben möchte. Also sie nervt es auch manchmal.
Sonst hätte er sie ja auch nicht verlassen, womöglich.
Kann sein, ja. Also ich kann es mir auch gut vorstellen, aber das nebenbei gesagt.
Hätte er ihn nicht verlassen.
Genau.
Hätte sie ihn jetzt,
sie
jetzt habe ich
es. Genau. Genau, aber er überlegt dann sozusagen, okay, also ich will ihr meine Liebe zeigen, aber andererseits will ich nicht den Unmut sozusagen hochkochen lassen, weil das ja wiederum dann negativ sich darauf auswirkt. Aber wenn er jetzt nichts sagen würde, dann ist er aus seiner Sicht dann sozusagen, flacht es ja irgendwann einmal auch bei ihr ab, weil er denkt ja wahrscheinlich weiterhin, irgendwas ist doch da noch, das kann doch gar nicht sein. Das fand ich zum Beispiel auch interessant. Dann gibt es auch tatsächlich dann schon ein paar Texte, wo er sich drum Gedanken macht über so, ja, über andere Frauen, über was er so mag und so weiter. Und dann ganz am Schluss, da geht es dann eigentlich dann damit los mit dem Klassiker. Da behandelt er das Thema, diesen berühmten Ausspruch, lass uns doch Freunde bleiben. Lässt er sich auch drüber aus, wie schlimm das eigentlich ist und so weiter und was das eigentlich alles zu bedeuten hat. Als allerletztes dann zu dem ganzen Thema ist er dann auf der Amore XL Tour und er hadert damit, dass, weil viele von den Songs von der Amore XL Tour ja aus der Zeit mit der Rona beziehungsweise nach die Verarbeitung der Trennung entstanden sind. Und er hat die damit eigentlich schon mal sich selbst ja gereinigt oder er hat das selbst verarbeiten können schon. Aber jetzt muss er faktisch diese Songs nochmal live immer ständig auf der Bühne spielen und wird da immer wieder dran erinnert und hadert da damit, ob das eine gute Idee war, sozusagen diese Songs zu veröffentlichen, weil jetzt muss er die dauernd spielen. Also das war jetzt einmal so ein grober Abriss, was mir halt auffallen ist. Also man sieht, da sind so diese ganzen klassischen Themen, so dieser Verlauf, da wunderbar zu bemerken. Und das finde ich ist gut rausgekommen. Ich vermute mal, dass das auch schon aufgrund der Auswahl auch so ein bisschen rauskommt. Sicher. Deswegen.
Aber, und das macht es eben zu einem künstlerischen Werk, es spricht quasi jeden irgendwie an, weil jeder mit diesen Gefühlen im Laufe seines Lebens mal konfrontiert wird und sich da hineindenken kann. Also, und das ist vielleicht auch ein Sinn oder ein Sinn von Kunst oder auch eine Aufgabe der Kunst, dass wir uns hineinversetzen können und bestärkt werden oder getröstet werden oder wie auch immer uns ja gehört fühlen. Vielleicht haben wir eine andere Meinung, mal verstehen wir das, mal können wir uns darin in irgendwas hineinsehen und das ist deswegen, ist das da hinten, was da steht, Lichtlektüre für Liebesleidende, ist also da schön gewählt. Was wir noch überhaupt nicht angesprochen haben, also haben ja viele Künstlerinnen und Künstler in ihrem Werk einen anderen Part, nämlich eine Muse, männlich oder weiblich. Und die Rona ist natürlich für einen bestimmten Zeitraum die Muse von Thomas Spitzer. So sehe ich das. Also.
Ja, stimmt.
Und das haben ja viele, ja, also da gibt es ja unzählige bei Malern, Musikern, die dann eben
inspiriert
oder werden von eben
auch unterstützen.
Unterstützt, genau. Es gibt ja auch in viele Songtexte jetzt, also heutzutage oder auch schon immer, wo eine Liebesbeziehung aufgearbeitet wird und die dann aber so, also eine reale Liebesbeziehung, die dann aber so abstrahiert ist, dass sie eben die Herzen eines jeden erreicht.
Also insofern sehr spannend, weil das eigentlich eine riesen Fundgrube auch ist für Songs, wie du sagst. Ich meine, das sind alles so die klassischen Themen, die auch in Liebesliedern verarbeitet werden. Ich finde es jetzt interessant, dass man jetzt hier ganz viel von ihm eigentlich in dieser Prosaform, in dieser tagebuchartigen Form liest und nicht in Form von einem Song. Ich bin immer gespannt, ob es jetzt dann doch einmal vielleicht irgendwann einmal ein Soloalbum von ihm gibt. Das ist ja immer wieder schon seit Jahren und Jahrzehnten, kann man sagen, immer wieder so ein offenes Thema. Aber es schaut ja so aus, als ob es da jetzt wirklich mal in die Richtung mal wirklich mal was passiert. Bin immer gespannt, ob dann da noch so ein paar Songs zum Vorschein kommen, die halt auch da auf diesen Themen halt aufbauen, die er da jetzt hier verarbeitet hat und die er erlebt hat. Also bin ich sehr gespannt. Ich finde halt, was toll ist an den Texten, die sind jetzt überhaupt nicht banal in dem Sinn, also oder platt, sondern das ist wirklich sehr, sehr schwer oder sehr inhaltlich, nichts jetzt, was man sagt, das ist ja Standardplattitüde, sondern das ist alles sehr individuell, sehr besonders beschrieben. Auch wenn die Themen natürlich mal viele kennen, aber es ist was wirklich was Eigenständiges, was er da geschrieben hat. Deswegen sehr besonders und ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja dann da noch auch noch Songs in der Richtung. Mal schauen. Also so ein paar Sachen kenne ich ja auch. Also es ist nur so, dass er für die Songs meistens halt immer sehr stark ja verdichtet und abstrahiert. Und da sind wir halt deutlich, also das Gegenteil davon, da sind wir halt sehr, sehr konkret in der Regel.
Und ausufernd.
Und ausufernd, genau. Also da ist nichts jetzt verkürzt oder verdichtet, inhaltlich zumindest nicht verdichtet, textlich schon, aber inhaltlich nicht verdichtet, sondern das ist sehr, sehr konkret.
Genau, ja. Also ich würde gerne, bevor wir zum zweiten Teil gehen, tatsächlich eine Seite mal einfach so angucken. Also es gibt zwei Seiten, die ich noch anschauen will. Einmal will ich was zitieren. Also ich habe mir da jetzt zum Beispiel eine Seite rausgesucht, Seite 64. Da sehen wir, haben wir also in bewährter Manier ein DIN A4-Blatt, das mit sehr, sehr vielen Buchstaben voll geschrieben ist. Und da sieht man auf der oberen Hälfte dieses DIN A4-Blatts eine Zeichnung von einer Hausfassade, also ein Teil einer Hausfassade, ein Teil eines Baumes, der vor diesem Haus steht und wirklich nur, also ganz angedeutete, also es ist, man sieht da deutlich, da sind Fenster, eine Tür und ein Baum, aber es ist eben nicht super detailliert ausgearbeitet. Das ist ja auch ein Merkmal von den Zeichnungen, dass sie nicht so übervoll sind, sondern manche Sachen sind angedeutet und man denkt sich den Rest dabei. Natürlich ist es auch teilweise detailliert, aber es ist eben dadurch, dass auch da die Farbe fehlt, die Kolorierung, hat man wirklich so ein ganz klares Schwarz-Weiß-Bild und es ist so eine wirklich ganz schöne Zeichnung. Und in diese Zeichnung hinein, also da sieht man zum Beispiel auch eine Regenrinne, ein Regenrohr, das auf die Pflastersteine runterkommt, ist eben links und rechts davon die Schrift platziert. Und da sieht man jetzt einmal, wie schön Thomas Spitzer die Schrift in die Zeichnung verwoben hat. Da fängt es zum Beispiel links oben an und da steht, ich hab dich so, ich weiß nicht wie viele O's, es sind unendlich viele O's, die sich in diesen Baum hineinbiegen und Teil von den Blättern werden und dann hört es irgendwann auf, so lieb. Wie alle Bäume von Osor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Blätter tragen. Also das ist ja schon mal wirklich ganz toll. Und da sieht man auch verschiedene Schriftformen, die er da kombiniert. Also die Überschrift oder die Anrede heißt geliebtes Seepferdchen. Da hat er das Seepferdchen tatsächlich wie ein Seepferdchen stilisiert, nämlich die Buchstaben mit Serifen versehen, sodass so, als hätten sie so einen kleinen Seepferdchenschwanz. Manche Buchstaben, das R zum Beispiel und das C, also wirklich ganz, ganz toll. Und dann jetzt beschreibt er dann rechts neben dem Regenrohr, ich sitze auf dem wunderschönen kleinen Platz, also da setzt er sich quasi so, als wäre er als tatsächlich würde er da sitzen und beschreibt, was er sieht. Und dann kommt eben die Geschichte. Und da hat er dann auch die Schrift, die ist eben in der unteren Hälfte, da ist die komplett mit Schrift bedeckt. Die ist dann wiederum, die zieht sich, die macht so einen Bogen in die Zeichnung hinein. Also da, das ist wirklich ganz, ganz toll. Und auf der Seite nebenan sieht man, da ist nicht alles mit Schrift bedeckt, sondern es ist so viergeteilt. Da hat man die obere Hälfte. Die obere Hälfte ist auf der linken Seite mit Schrift voll. Auf der anderen Seite gibt es einen Kontrast mit Schwarz-Weiß. Da hat er eine Nachtszene dargestellt. Und unten ist eben noch mal so eine kleine Landschaftspassage. So oder so ähnlich gliedern sich eben die Zeichnungen. genau, und fügen sich in die Schrift ein oder umgekehrt.
Genau, das ist ein schönes Beispiel. Ja.
Ich möchte jetzt aber noch ein anderes Beispiel nennen. Und zwar auf Seite 105 sieht man ein Selbstporträt von Thomas Spitzer, wie er zeichnet, eine Chick im Mund, den Block in der Hand. Das finde ich total spannend, weil er da schreibt, ich zitiere, schade eigentlich, dass ich all meine Briefe an dich von oben bis unten mit dir bereits längst bekannten Liebesschwüren anfülle. So kommen meine Zeichnungen oft nicht so gut zur Geltung, wie sie gelegentlich könnten. Schon auf der Kunstakademie hörte ich oft den grafischen Lehrsatz, weniger ist oft mehr. Aber gilt das auch für ein übergehendes Liebeshäferl? Habe ich das richtig ausgesprochen? Also ich finde interessant, dass anscheinend für Thomas Spitzer seine Zeichnung sehr wichtig ist. Dass er vielleicht da so denkt, die kommt nicht so gut zur Geltung. Das finde ich interessant, also dass es für ihn selber tatsächlich was Wichtiges ist. Ich finde aber, wie gesagt, die Schrift ist auch wie ein Bild. Also die Zeichnung kann alleine existieren. Das sehen wir auf dem Cover super toll. Genauso kann die Schrift alleine existieren. Und zusammen ergeben sie eben auch ein ganz schönes, ja, eine schöne Harmonie.
Ja, total. Also ich meine, das hat mir, also ich würde auch behaupten, dass beides zusammen halt wirklich dann das tolle Werk dann ergeben. Also das haben wir gesehen in der Ausstellung. Da waren ja zum Beispiel von der späteren Zeit, dann waren ja ganz viele so Landschaftszeichnungen. Und da kann man sich wirklich immer so vorstellen, dass er dann da eigentlich noch irgendwas dazu schreiben möchte. Also das ist immer, ich glaube, das gehört einfach bei ihm immer alles zusammen. Also deswegen, aber ja, also das finde ich auch ein gutes Beispiel.
Vielleicht noch ein anderes Beispiel, wo wir nochmal auf das Thema Reise und Reisen oder in Bewegung sein kommen. Auf Seite 36 beschreibt er eben die Fahrt zu einer Safari in den Shimba Hills in Kenia. Überschrift lautet Night Ride to the Shimba Hills. Reise an die Grenzen meiner Einsamkeit. Das ist eine wirklich, also da sieht man tatsächlich, wie der Stift bei der Reise gehumpelt hat, würde ich jetzt mal behaupten. Und er hat versucht, eben aus dem fahrenden Auto links und rechts die Landschaft einzufangen. Und in der Mitte sieht man sowas wie eine Straße. Und diese Straße hinein hat er so mantraartig, ich gehe weiter, ich gehe immer weiter. Also so wie so ein Spruch an sich selbst, alles wird gut, so auf die Art. Das finde ich wirklich ganz, 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 ganz schön. Und da sind wir meiner Meinung schon irgendwie ein bisschen in so einer Therapiesache, also was verarbeiten einfach. Verarbeiten, wenn er schon sagt, reise an die Grenzen meiner Einsamkeit. Also das hat er auch, Liebe kann ja auch das zutage fördern, dass man dann irgendwann furchtbar einsam ist. Wobei man wahrscheinlich irgendwann erkennt, dass man nicht einsam ist, weil man ja irgendwie sich selbst und seine Mitte ja auch immer hat.
Ja, genau. Das ist ein guter Satz. Ja, ich denke, da haben wir jetzt einen ganz guten so einen Eindruck, vielleicht auch die jetzt, die es noch nicht angeschaut haben oder die es nicht lesen können, also nicht sehen können, das haben jetzt, denke ich, einen guten Eindruck schon mal bekommen, was da so zu sehen und zu lesen ist. Ich finde ja das Interessante, dass du hast es gerade vorher angesprochen, dass teilweise ja er in den Seiten, in diesen Texten ja auch das reinschreibt, was er gerade tut, beziehungsweise wo er gerade das schreibt. Also es ist so, also zum Beispiel jetzt noch mit die Shimba Hills, das ist ja so, wie nennt man das eigentlich, das ist ein
Naturreservat.
Ein Naturreservat, genau, also ein Naturschutzgebiet, wo vor allen Dingen das bekannt ist, vor allen Dingen für die Elefanten, wunderschön und vor allen Dingen so eine Art, man könnte sagen, so eine grüne Oase mitten im doch sehr trockenen Kenia. Also wunderschön, wunderschön gelegen. Und es gibt da auch zu diesem Thema, gibt es ja auch ein paar Texte, wo er so diese Safaris dann macht. Zum einen zu den Shimber Hills, zum anderen nach Tsavo oder Tsavo East genauer gesagt. Das ist auch ein riesiger Naturschutzpark. Oder zum Beispiel, also bei Tsavo zum Beispiel, da gibt es diese wunderbare, wir kennen das jetzt auch, ja, wir waren ja da auch schon mal, wo man Thomas und die Nora besucht haben. Zum Beispiel finde ich es wunderbar, den Text, wo er das beschreibt, diese Fahrt nach Tsavo East.
Da gibt es auch eine sehr schöne Zeichnung zu, auf Seite 41. Ja, da habe ich mich wirklich sofort an diese Fahrt erinnert gefühlt. Tatsächlich.
Genau. Also wo er halt das, und das wollte ich jetzt gerade sagen, also zum einen sieht man da, dass die Schrift doch ein bisschen wackelt, sozusagen.
Ja, wobei kaum.
Wobei also. Kaum, aber es gibt so ein paar Stellen schon, ja. wo man das merkt. Aber zum anderen, wo er dann das beschreibt, ich bin da jetzt gerade im Auto und so weiter, und wo er da diese Fahrt beschreibt und also es ist wirklich so, das muss man mal erlebt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, diese Straße, es gibt also eine, im Prinzip einen Highway, der eben da hinführt und es ist glaube ich auch fast nur ein großer Highway in Kenia oder einer von wenigen. Es ist wirklich der Wahnsinn, das ist also mit Schlaglöchern kann man das jetzt nicht bezeichnen, sondern das ist eigentlich die Straße, ist wirklich eine Ansammlung von Löchern, die zwischendurch mal geteert ist. Also
genau, es da verschwindet dann ein Auto mal für ein paar Minuten und dann taucht es wieder auf und alles in Schneckentempo
genau.
zieht sich unendlich. Wirklich ein
und dann, großes also, Erlebnis. Weil wir können nicht mehr fahren als vielleicht mal 20 oder so km/h, teilweise weniger auch, also es ist wirklich der Wahnsinn und das beschreibt er wirklich sehr, sehr plastisch. Und irgendwo gibt es auch dann den Hinweis, übrigens, die Autos hier sind sehr entgegenkommend.
Ja,
das ist
wenn
auch
man
sowas,
auf dieser Straße war, weiß man, was er damit meint.
Ja, genau, weil das muss man sich wirklich so vorstellen, das ist ja eine Straße, die ganz normal eine Spur für jede Seite und es wird wahnsinnig langsam, kann man nur fahren und trotzdem wird aber überholt. Und jetzt, wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass man überholt bei 20 km/h oder so und man kann auch beim Überholen nicht schneller fahren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man dann mit 50 überholt oder so, wenn die anderen 20 fahren, sondern man fährt dasselbe Tempo, aber halt dann ist man plötzlich mal für ein paar Minuten einfach auf der anderen Fahrbahn.
Genau, und da kommt einem
dann das andere Auto entgegen, aber da die auch so langsam fährt und die Straße einfach gerade ist, fährt man da dem Auto faktisch einfach
ewig
immer entgegen.
Entgegen, ja.
Und irgendwo kurz vorher wird dann wieder umgeschwenkt. Also das ist wirklich ein Erlebnis, das muss man wirklich sagen.
Also wenn wir gerade auf dieser Seite sind, da ist eine Sache, die auf Seite 40, auch eben in Tsavo, da hat Thomas Spitzer, da können wir dann vielleicht den Bogen schlagen zum zweiten Teil, wenn du einverstanden bist, Alex. Mhm. Da hat Thomas Spitzer, das sieht man natürlich jetzt in dieser Schwarz-Weiß-Kopie nicht mehr, Erde genommen. Da schreibt er auch, ich habe ein wenig Tsavo-Erde von der Straße aufgehoben, sie mit Speichel vermengt und damit die Zeichnung eingefärbt. Und die Tsavo-Erde ist rot. Mhm. Ne? Das ist ja diese rote,
Farbe, ja.
Rotbraune Farbe. Und das heißt, wir haben hier eigentlich Farbe im Bild. Mhm. Und die ist natürlich verloren gegangen. Also der gesamte erste Teil, selbst wenn da in der Skizze, sage ich jetzt mal, eine Farbe aufgetaucht ist, die ist dann in dem Endprodukt nicht mehr da. Das Endprodukt ist schwarz-weiß. Mhm. Und das macht es so interessant, im Gegensatz zum zweiten Teil, weil da Farbe auftaucht.
Mhm. Genau, das ist interessant. Ja. Gut, das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass er natürlich die Sachen immer gefaxt hat.
Mhm. Aber ja. Das ist sicher auch ein gestalterisches Element.
Genau, die Farbe kommt erst dann ins Spiel sozusagen, wenn die Nora auftaucht. Ja.
So kann man das interpretieren.
So kann man das
zumindest
interpretieren, ja, genau. Ja. Ja, also das hat er uns ja auch erzählt, wo wir in Kenia bei ihm waren, da hat er uns ja auch erzählt, dass er da so beeindruckt war von Tsavo und von dieser Farbe. Also das muss man wirklich mal, wenn man da noch nicht war, sich mal Fotos anschauen. dieses wunderbare Rot und das ist alles rot. Also das ist sozusagen, die ganze Erde ist rot und das Faszinierende ist auch das, dass die Elefanten zum Beispiel sich ja immer schützen vor der Sonne und das machen sie, indem sie sich Erde auf den Rücken
Sie wälzen sich teilweise in der Erde. Oder blasen sich gegenseitig die Erde, das stimmt auch.
Genau.
Ja. Die waren auch alle komplett rot.
Genau. Also das muss man echt mal gesehen haben, das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Genau, dann ist es jetzt eigentlich ja der Übergang zum zweiten Teil, der ja tatsächlich dann auch teilweise koloriert ist und farbig ist. Also die Farbe ist ins Spiel gekommen, als die Nora ins Spiel gekommen ist. Ja, jetzt ist die Frage, vermisst du Farbe im ersten Teil?
Nein, tue ich nicht, nö.
Finde auch, ja, das ist eigentlich, es passt ja ganz genau. Ich finde es ja auch interessant, der Thomas hat mir das auch schon mal erzählt. Er hat ja angeblich immer noch den Wasserfarbenkasten aus der Schulzeit. Mhm. Und das sieht man auch teilweise, dass es eben so Wasserfarben sind, mit denen er da koloriert. Ich weiß auch, dass die Nora teilweise Sachen auch koloriert, aber ich glaube, die Sachen, die man da jetzt sieht, die sind, glaube ich, von ihm eingefärbt.
So.
Schaut schon sehr nach Wasserfarben aus, würde ich mal sagen. Weil wenn die Nora, die hat das dann, macht das dann am Computer normalerweise, das würde anders ausschauen, glaube ich.
Das glaube ich auch, ja, dass das...
Und was... da auch deutlicher wird, das ist jetzt vielleicht auch Zufall, aber durch die Kolorierung kann man da diese Technik nicht so leicht machen, von der wir vorher gesprochen haben, dass man eine Collage herstellt und dann die nochmal kopiert, damit sozusagen die Kanten oder eventuell irgendwelche Linien von Blöcken oder so weggehen. Weil nämlich tatsächlich dann in dem zweiten Teil mit den kolorierten Teilen, da kann man das natürlich dann nicht mehr machen. Und deswegen sieht man da halt teilweise einfach so Karo-Papier, das er halt bemalt hat oder beschrieben hat. Ist auch interessant. Also was würde man in so einem Fall machen dann, wenn man das jetzt verwendet? Da müsste man dann selber am Computer dann irgendwie mit dem Kontrast wahrscheinlich rumspielen oder so?
Nö, also das Karo-Papier, das gehört ja da dazu. Das taucht aber im ersten Teil ganz selten, gibt es auch mal Karo-Papier. Ganz, ganz selten.
Okay. Mhm.
Also das ist halt so, wie wenn er auf Hotelpapier schreibt, das ist halt der Untergrund. Also der hat da jetzt nichts zu sagen.
Was halt auffällt, ist, dass er auf jeden Fall mit der Kolorierung meistens immer so eine Farbe verwendet. Also es gibt dann irgendwie so mal Rot oder es wird Gelb verwendet oder dann so sehr dunkles Blau oder Grau fast wird verwendet.
Mhm. Wobei es gibt aber du hast recht, das ist jetzt nicht bunt, sondern es ist so ausgewählt. Also es ist dann ist irgendwas, keine Ahnung, das Bier ist dann koloriert oder ein Herz ist rot oder dann wird ein Wort ausgemalt oder eine Haarsträhne oder die Kette oder was ganz, ganz toll ist. Also der zweite Teil fängt ja an mit einem wunderschönen Porträt von Nora und also eine Zeichnung von ihr.
Mhm.
Ganz angedeutet ihre Haare und eine rote Strähne und Ohr ist rot und die Lippen sind so orange und die wie sagt man das fachgemäß, die Brustnippel sind auch orange.
Mhm.
Also so, das ist also ganz ausgewählt, ganz schön gemacht. Der zweite Teil, was sofort auffällt, ist, dass es wesentlich luftiger ist alles.
Ja, genau.
Also sind schon noch so dichte, es ist eben diese Großbuchstaben, die er verwendet, aber nicht mehr ganz so gedrängt wie im ersten Teil.
Ja, absolut. Und es ist auch deutlich mehr Zeichnung dabei.
Genau.
Also da hat er sich sozusagen darauf besonnen, dass er mehr zeichnen will. Aber ich glaube, das kommt auch daher, ich meine, wenn du allein bist, dann und dann schreibst du vielleicht und wenn
du meinst, da hat man so viel Zeit zum Schreiben, da kann man dann.
Naja, was heißt Zeit? Aber also es ist ja so, er redet ja da mit jemandem und in dem Fall er schreibt es anstatt zu reden.
Ach so, dann verfällt quasi das. Also dann genau. Ist das.
Ist auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Und es ist natürlich auch so, dass da deutlich mehr kommentiert auch wird. Teilweise, finde ich, ist es jetzt gar nicht einmal notwendig, dass man es kommentiert, aber es gibt natürlich nochmal manchmal ein bisschen Kontextinformation. Da stehen halt dann also Sachen drin, wie seine, dass er Kroatien so gern mag und dass er da jetzt eben, ich weiß nicht, ob das drin steht, aber das ist halt so, dass er da auch eine Ferienwohnung hat. Dann steht natürlich drin mit dem Kind, dem gemeinsamen Kind von Nora und Thomas, dem Gino. Das muss man natürlich schon dazu schreiben, das ist klar. Der Gino kommt ja auch ein paar Mal vor.
Gezeichnet, ja.
Gezeichnet, genau. Auch die Orte, also zum Beispiel das ist ein Toskana-Urlaub, das sie da gemacht haben. Und da hat er natürlich ganz viele schöne Motive, die er dann auch wunderbar gezeichnet hat. Das mag er ja sowieso recht gern, dass er dann so, ja, wie nennt man das eigentlich? Ist das zum Beispiel von so einem Dorf am Berg, wie nennt man das? Ist das einfach
diese Landschaftszeichnung, also von dem Dorf, von dem.
Ja, gibt es da einen Namen?
Ja, da gibt es bestimmt einen Namen, der fällt mir jetzt nicht ein.
Ja, gut. Also auf jeden Fall, sowas macht er auch sehr gerne, dass man dann da so angedeutet die ganzen Silhouetten sieht von den Häusern,
ja.
Und so weiter. Und halt eben auch sehr viele natürlich Pflanzen, Bäume, jede Menge von diesen Sachen.
Mhm.
Und da wird halt dann tatsächlich natürlich, dann ist auch inhaltlich vielfältiger, weil es halt dann nicht einfach irgendwie ein, ja, ein Hotelzimmer ist, wo er jetzt gerade ist, wo er dann mal schnell irgendwas schreibt, weil er allein ist und wo er jetzt nicht viel sieht, außer vielleicht die Konzerthalle und so, sondern da ist, das sind natürlich tatsächlich Reisen, wo er ja auch wirklich alles miterlebt und halt da wirklich viele Eindrücke auch bekommt. Und deswegen finde ich es auch sehr spannend, dass ja jetzt die Nora eine Reise plant, die dann auch wieder so durch Europa gehen soll, die dann auch wieder Futter liefern soll für so ein vielleicht ein zweites Buch.
Oh, das wäre ja schön,
ja.
Wenn man einen Reisebericht hätte. Also bei den Kommentierungen muss man natürlich dazu sagen, die schreibt ja Nora und das ist natürlich auch, also ihre Geschichte mit drin, also das ist natürlich
genau, es ist ja auch Ich-Form auch
wichtig,
geschrieben.
Genau, genau, ja, also dass sie da sich auch einbringt.
Ja, vollkommen zu Recht, würde ich sagen, weil das natürlich eine Geschichte von ihnen beiden ist. Es wird dann halt am Schluss teilweise halt, es ist ganz interessant, weil da es gibt da irgendwo eine Seite, wo auch dort steht, von der Abschiedstour zum Beispiel da in dem Buch, da sind einige Sachen ja schon abgedruckt worden und die fehlen jetzt hier natürlich, weil wenn die schon einmal veröffentlicht worden sind, dann werden die hier nicht nochmal veröffentlicht. Deswegen ist da sozusagen, gerade am Schluss finde ich, sind so ein paar Sachen dabei, die hätten vielleicht sogar besser in so ein ERV-Kontext-Buch vielleicht noch reingepasst, so seine Begegnung nochmal mit dem, was heißt Begegnung, also mit seinem Freund Gerd Steinbecker, den er zum Beispiel besucht hat mal in Griechenland. Der Gerd Steinbecker ist ja seit vielen Jahrzehnten, kann man sagen, lebt er ja auch teilweise in Griechenland, hat da irgendwo ein Haus auf irgendeiner Insel, griechischen Insel. Und den haben sie da mal besucht. Also da sind so ein paar Sachen dann natürlich dabei, die dann so eher am Schluss ein bisschen so ausdiffundieren. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich hochspannend. Und ich find interessant, es gibt da eine Kommentierung von der Nora ganz am Anfang, glaube ich, vom zweiten Teil, wo es heißt so sinngemäß, jetzt ist nicht mehr so die Depression verarbeitet, sondern jetzt wird es eher humorvoller. Und ich finde es ehrlich gesagt jetzt gar nicht so, dass das irgendwie da mehr Witz reinkommt oder so. Oder andersrum, ich finde auch den ersten Teil nicht. Es gibt immer
den Wortwitz.
Genau, den Wortwitz gibt es immer. Und ich finde auch den ersten Teil durchaus unterhaltsam. Aber da können wir ja noch mal drüber reden.
Ist vielleicht auch eine Art, mit Kummer umzugehen, den Humor reinzupacken. Ja, da müsste man dann noch genauer auf Textstellen gucken. Also bei den Zeichnungen fällt natürlich auch auf, wenn man jetzt so blättert, dass also die Nähe zu den vergangenen Publikationen, die sieht man natürlich ganz deutlich. Mhm. Also das in der Zeichnung, also wie die Zeichnung ist und so weiter.
Ganz klar, ja.
Also wenn man die Bücher kennt, dann erkennt man da, also das ERV-Buch auch, also ERV-Bücher.
Wie findest du denn jetzt, wenn du auf das Gesamtwerk schaust, wie findest du die Aufteilung? Also den ersten Teil, den zweiten Teil?
Ja, also ich muss sagen, beim ersten Mal durchlesen, durchschauen, mochte ich das nicht so gerne. Das ist der zweite Teil, der ist ganz anders. Dadurch, dass der erste Teil wirklich sehr wuchtig ist, auch in der Seitenzahl. Und der zweite Teil, also das ist deutlich weniger als ein Drittel. Das fand ich jetzt zu wenig, dass man da quasi einen eigenen zweiten Teil draus macht. Aber im Nachhinein, also jetzt bei der Wiederlektüre, hat es mich gar nicht mehr so gestört irgendwie. Man wünscht sich natürlich, also man denkt sich, ist das alles? Warum ist da nicht mehr? Aber da kommt ja dann vielleicht noch mal was. Und sind dann jetzt nicht mehr Zeichnungen? was gewöhnungsbedürftig ist, ist natürlich die, aber das ist wie ein eigenes Werk eigentlich fast. Also es ist, ein eigenes Buch hätte man da noch nicht machen können. Das kommt dann wahrscheinlich erst noch, weil es ist ja wirklich ganz anders, auch mit diesen Kommentaren. Die sind dann auch in Rot geschrieben, also die heben sich ab.
Ja, also ich muss sagen, also ich glaube, ich jetzt stimmiger gefunden, wenn es tatsächlich nur der erste Teil rausgekommen wäre und das andere dann wirklich in Kombination noch mit weiteren Sachen. Also ich verstehe es, dass man vielleicht, zum einen will man vielleicht auch noch mal so ein bisschen einen anderen Aspekt noch mal reinbringen. Und ich meine, es ist natürlich auch so, man muss dazu sagen, wenn man es jetzt den ersten Teil rein als Reisetagebuch bezeichnet, dann ist das natürlich auch ein bisschen nicht hundertprozentig passend, weil da natürlich schon im Vordergrund ja auch dieses Selbstreflektive von der Trennung und so weiter ja auch steht. Durch den zweiten Teil wird das Thema natürlich noch deutlich mehr unterfüttert und da kann man dann wirklich getrost auch sagen, dass das Reisetagebuch ist. Aber nichtsdestotrotz, ich finde eigentlich den ersten Teil so in sich eigentlich in sich passend, aber, und das ist wahrscheinlich das Problem, es gibt da keinen so richtigen Abschluss. Also man hätte da wahrscheinlich noch irgendwas machen müssen, um irgendwie, ich glaube auch sogar, man hätte mehr noch mit Kommentierung vielleicht was machen können, dass man irgendwie so einführt und dann vielleicht am Schluss dann irgendwie das Ganze beendet oder so.
Das ist eh was nicht drin ist. Also es gibt zwar das Inhaltsverzeichnis, was das ein bisschen strukturiert, aber ja, ich sehe das auch so ein bisschen wie du. Natürlich ist die Frage, also wenn die Nora, sie hat ja ein Vorwort geschrieben. Und das ist ja so, da muss man sagen, das ist auch wirklich was Mutiges, dass die Nora sich dessen annimmt. Und das ist was sehr Persönliches. Natürlich tut sie das auf eine Ebene hieven, das ist ein Kunstwerk und da ist jetzt ein Buch draus entstanden. Aber im letzten Teil zumindest ist das ja auch biografisch. Im Vorwort schreibt sie eben diesen Konflikt von, ja, so sollte denn eine Frau, die Liebesbriefe ihres Mannes, also die alte Liebesbriefe an jemand anderen überhaupt anschauen, in die Hand nehmen und daraus ein Buch machen. Aber ja, selbstverständlich macht man das in diesem Fall, weil das ja große Kunst ist. Aber da ist vielleicht auch so eine Art Konflikt. Und weil sie das ja herausgegeben hat und sie sich auch bekennt dazu, also sie ist ja nicht anonym, sie sagt ja, ich bin die neue, also ich bin die Frau an Omas Seite. Das kommt ja ganz klar hervor, auch durch den Namen. Also sie nennt sich hier selbst Nora Spitzer. Da weiß ich jetzt nicht, das ist, soweit ich weiß, ein Künstlername in dem Fall. Ja. Und dadurch tut sie ja wirklich ganz offensiv klarstellen, dass sie, also zu Thomas Spitzer, dass sie seine bessere Hälfte ist. Und da auch sehr, sehr viel macht, das wissen wir ja aus der Vergangenheit. Also überhaupt, dass diese Sachen veröffentlicht werden, das haben wir ja Nora zu verdanken. Und dennoch ist da vielleicht so ein Konflikt. Also sie beschreibt es so, wie auch das ist doch spannend und warum soll ich das meinen Hörern, Lesern vorenthalten, das zu sehen. Aber trotzdem veröffentlicht sie auch quasi die Zeichnungen und Schriften, die in ihre Biografie gehören. Ja. Das ist interessant. Also ich finde es schön zu sehen, weil das schön ist. Die Frage ist halt, ob das eigentlich nicht ein eigenständiges Werk hätte sein können. Also der zweite Part heißt Thomas ist anders. Ja, vielleicht möchte sie damit auch irgendwie sagen, es gab eine Veränderung oder es ist irgendwie, oft wird ja auch von einem gesünderen Lebensstil und so weiter ist die Rede. Also das scheint ihr also da persönlich auch sehr wichtig gewesen sein. So würde ich das jetzt interpretieren.
Genau,
also gebraucht hat es das nicht. Trotzdem ist es doch so schon schön, dass es da ist, weil das eben auch schöne Sachen sind.
Genau.
Und es passt eben zu diesem Persönlichen, ne? Dass sie wirklich sich selbst, also ja, da auch als seine Frau eben und seine Familie präsentiert.
So ist es, genau. Also jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem Punkt, weil sie schreibt ja so sinngemäß, es hat sich beim Thomas hat sich was geändert, also er hat sozusagen, also der erste Teil ist sozusagen depressiv und beschäftigt sich mit der Trennung und so weiter. Und im zweiten Teil ist dann deutlich positiver gestimmt. Und
vielleicht ist depressiv zu hart, sagen wir melancholisch.
Genau, da wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, also ich finde jetzt auch, ja, also gut, ich kenne jetzt den Thomas auch natürlich ein bisschen, aber jetzt mal unabhängig von der Diagnose in Anführungszeichen, wäre jetzt für mich die Frage, findest du den ersten Teil depressiv? Oder ich sage nur eine Ergänzung, also es gibt so ein paar Kommentare dazu, zu dem Buch, die sagen, das ist ganz schön schwere Kost, der erste Teil, das ist ziemlich heftig und das zieht einen ja runter und so. Findest du das auch?
Ich finde das eigentlich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also depressiv. Ich bin jetzt nicht so tief in die Texte eingestiegen, aber
nee, ich finde es auch überhaupt nicht. Also es ist natürlich, sagen wir mal, natürlich sind es jetzt keine lustigen Geschichten von irgendwelchen Anekdoten oder so, sondern es ist natürlich alles sehr, sehr selbstreflektiv. Also es sind halt Gedanken, die um sich selbst kreisen. So.
Aber trotzdem auch lebensbejahend, würde ich jetzt mal sagen, weil es ist die Schönheit der Natur, dann Vergleich der Blüten und was weiß ich. Also das ist ja eine wahnsinnige Pracht auch dargestellt.
Ja, genau.
Und
ich würde jetzt mal sagen, jemand, der depressiv ist, würde nicht solche Sachen hinbekommen.
Also depressiv ist vielleicht das falsche Wort einfach. Also melancholisch. Melancholie ist ja jetzt in der Kunst, kann man eigentlich sagen, auch ein Thema. Also insofern bedient er sich da vielleicht auch von einem künstlerischen Thema.
Ja, genau.
Was natürlich auch wichtig ist, aber da komme ich jetzt nochmal auf diese Zweiteilung hinzusprechen. Das ist ja ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Also da braucht es natürlich eigentlich schon diesen zweiten Teil.
Ja, gut, das stimmt, ja.
Vielleicht kann man sagen, der zweite Teil ist für den Thomas.
Ja, gut, das so könnte man es aus. Das stimmt.
Wenn man es so will, dann ergibt es wieder einen Sinn. Aber so diese Kluft von Schwarz-Weiß, die sehe ich da überhaupt nicht. Also von betrübt und dann ganz heiter, das sehe ich gar nicht. Also man sieht eine Änderung, aber sicher gibt es auch eine Änderung in seinem Gemütszustand, aber
ja, und vor allen Dingen, also ich meine, es ist ja trotzdem, ich finde es trotzdem, es gibt lustige Passagen, es gibt auch immer wieder Sachen, die natürlich, ja, wo man mitfühlt und so. Also es ist jetzt nicht so, dass natürlich was nur positive Dinge passieren, also das ist klar. Aber trotzdem, ich finde das schon, also es ist eigentlich sehr lehrreich, eigentlich, muss man sagen, weil er verarbeitet hier mit einem immensen Aufwand natürlich diese ganzen Gefühle, die er hat, oder diese Situation, aber es ist natürlich eine Verarbeitung und es ist jetzt nicht so, dass das da total destruktiv ist, im Gegenteil. Es ist eigentlich sehr bejahend eigentlich und es trauert einfach dem nach, was jetzt sozusagen vorbei ist. Das ist halt das. Und vielleicht eine Ergänzung, es ist natürlich schon so, also man weiß es ja auch aus der Zeit mit der Tour, 100 Jahre ERV-Tour und teilweise auch eben noch die Amore XL-Tour, dass auch die Bandkollegen natürlich sich teilweise ja schon ein bisschen Sorgen gemacht haben, auch um Thomas, nach dem Motto, ja, der zieht sich immer gleich sofort zurück aufs Hotelzimmer und also das war schon sichtbar natürlich, dass er da jetzt Dinge verarbeitet, aber ich würde sagen, wenn man sich das jetzt, wenn man sich das anschaut, das ist sehr gesund, was er da gemacht
dann
hat.
Dann ist das Wort Therapie passt ja dann irgendwie tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Also es kann natürlich sein, also das wissen wir ja nicht, ob Depression ist ja eine Krankheit, also ob das sowas war, aber dass man das in einem Text herauslesen kann, das würde ich jetzt nicht sagen. Und falls ja, dann hat er wirklich alles richtig gemacht.
Ja, genau.
Und aus eigener Kraft da herauszukommen oder weiß jetzt nicht, ob es komplett aus eigener Kraft war, aber wenn, das kann natürlich sein, aber also wenn, dann hat er da sich selbst bereits therapiert, wie du sagst, das ist sehr gesund.
Ja. Also ich kenne es von mir auch, also tatsächlich so dieses sich dann in irgendwas reinstürzen, um irgendwas anders zu verarbeiten, das mache ich auch immer.
Ja, das ist natürlich ist was Gutes. Also da, also wie gesagt, Quelle. Eine Muße und Quelle. Und ja, um bei dem Wort Muße zu bleiben, heute ist natürlich ganz eindeutig Nora seine Muse.
Natürlich.
Das sieht man in den Zeichnungen, in den Porträts von ihr, aber auch in den Reisen und so wie auch die Sachen, die ihr wichtig sind, in den Zeichnungen thematisiert werden. Sie sagt ja, die Berge sind ihr wichtig und Berge tauchen immer wieder auf. Also da ist tatsächlich ein harmonisches, liebevolles Bild gezeichnet von dieser Familie und ist sicher keine Depression mehr.
Nee, genau.
Das ist ja schön.
Genau, ist übrigens auch ein schöner Text oder eine Seite, wo, das weiß ich ja auch, Nora ist ja ein richtiger Bergfex, die ist ja immer Bergsteigen und so. Und das war tatsächlich mal der Deal dann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, für jede Woche Kenia, genau, wo das, sie sein
das
muss
steht
oder
da
so.
Drin, ja.
Genau, haben sie dann gesagt, einen Tag in den Bergen.
Ob die Rechnung wohl aufgegangen ist.
Das weiß ich nicht, ja, weil es steht aber auch drin, so nach dem Motto, naja, er ist fünf bis sechs Monate in Kenia, da ist ein bisschen schwierig dann. Aber nichtsdestotrotz, weil Nora eigentlich ursprünglich zumindest meines Wissens auch jetzt nicht so diejenige ist, die gern im richtig Sonne warm ist oder so. Deswegen war dieser Deal mal halt ursprünglich, ja. Aber es ist ein sehr schöner Text, wo dann der Thomas dann ebenso schreibt, eben so nach dem Motto, ja, bin jetzt mal hochgekommen, aber weitergehen nicht mehr. Jetzt schaue ich erstmal die schönen Berge an und so.
Vielleicht kann ich einkehren.
Ja, genau. Genau, das ist sehr schön. Genau. Bevor wir jetzt dann zum Schluss wahrscheinlich kommen, gibt es noch zwei Themen, die ich nur gerne ansprechen möchte. Und zwar, das interessiert dich jetzt wahrscheinlich natürlich nicht so stark, aber die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar würde ich ganz gerne nur kurz eingehen auf die Themen inhaltlich, die jetzt interessant sind für ERV-Freunde.
Oh ja.
Genau. Ich habe das auch schon in meinem Text, den ich so mal so als Teaser für dieses Buch geschrieben habe, habe ich das auch schon mal geschrieben. Und zwar, wenn man das Album Amore XL verstehen will, dann muss man sich eigentlich dieses Buch besorgen und lesen. Weil diese Liebeslieder bei Amore XL, die sind eben größtenteils eben aus der Zeit mit der Rona, beziehungsweise die Verarbeitung der Trennung. Hat es auch damals ja schon geheißen, dass der Thomas eben, da hat es immer so ein bisschen ungelenk geheißen, ihm treibt momentan hauptsächlich das Thema Liebe um und deswegen ist halt das Album entstanden, irgendwie so hat es sinngemäß geheißen, aber natürlich steckt da dahinter eben diese Beziehung und die Trennung. Es gibt so ein paar Seiten auch, die wirklich spannend sind, um halt da so ein paar Sachen, so Hintergründe auch zu sehen. Zum Beispiel gibt es den Song Nagelbett, der wird auch thematisiert auf einer Seite, wo er das der Rona schreibt mit Zitaten aus dem Song, was er halt da faktisch da thematisiert hat, dass es da um sie geht oder irgendwie sowas, so sinngemäß. Dann gibt es ein paar Geschichten, es gibt auch ein paar Texte aus Amore XL, die dann dort zitiert auch werden in dem Buch, das haben wir ja schon gesagt, dass du immer wieder so zwischendrin, und die sind auch teilweise dann an den Stellen, die das auch inspiriert haben, den Text, also das sollte man sich dann vielleicht mal aus der Sicht dann auch anschauen. Und es gibt noch eine kleine Anmerkung, die ich recht schön fand. Und zwar auf dem Album Frauenluder gibt es ja den Song Feiste Weiber, den ich immer so ein bisschen zwiespältig gesehen habe, weil ich nicht so ganz verstanden habe, was will uns der Thomas damit sagen. Normalerweise habe ich da immer ganz gutes Gespür dafür, aber bei dem Song ist es wirklich einer der wenigen, wo ich es nicht so ganz verstanden habe, weil ich mir immer nicht sicher war, meint er das ernst oder ist es ironisch gemeint oder beschreibt er da irgendwas, was er erlebt hat oder wie auch immer. Und tatsächlich in dem Buch, da ist es sozusagen die Bestätigung, dass er das eigentlich ernst meint. Also da gab es anscheinend eine Frau, die er geliebt hat, die halt offensichtlich gut beinannt ist, sozusagen, wie man in Bayern sagt. Und da in dem Text, in diesem Brief an die Rona, da bereut er das irgendwie so ein bisschen, dass er das, muss man mal durchgelesen haben. Aber indirekt kommt da eben raus, dass das offensichtlich dann ernst gemeint gewesen ist. Also das fand ich zum Beispiel auch interessant. Und was dann später noch ganz nett ist, sind halt diese Texte, diese Briefe aus der Zeit von Amore XL Tour, wo er dann also mal nochmal hin und wieder dann reflektiert und dann sagt, okay, hätte ich den Song jetzt wirklich so machen sollen oder nicht und so. Also aus dem Hintergrund ist es auf jeden Fall auch schon mal sehr lesenswert. Eine andere Geschichte, die auch interessant ist, habe ich schon kurz mal erwähnt. Es gibt da so mehrere Seiten, sogenannte Entstehungsgeschichte des Sandler König Eberhard. Das scheint mir aber eher so ein bisschen ins Reich Märchen auch ein bisschen zu gehen. Also da weiß man nicht so ganz genau, was ist da jetzt Fiktion und was ist real. Aber sehr, sehr lesenswert. Ist allerdings auch einer dieser Teile, die sehr, sehr stark verdichtet sind. Die sind schwer zu lesen, aber auch interessant. Und auch aus ERV-Sicht nett. Er beschreibt zum Beispiel den Vater vom Leo Bay, der dort zu der Zeit dann gestorben ist, leider. Und da schreibt er irgendwie sehr liebevoll die Begegnung mit dem und was das für ein toller Mensch war. Ist jetzt sozusagen auch so ein bisschen ein Randthema, das auch recht lesenswert ist. Bei der Amore XL Tour zum Beispiel, da schreibt er auch manchmal so ein paar Kommentare über die Band und auch über das Publikum oder so die Konzerte, die er besucht hat. Also da gibt er manchmal dann so Statements ab und sagt, oh, die waren aber super drauf oder die waren nicht so gut drauf und so Sachen. Das ist auch vielleicht ganz nett. Die Anmerkungen zur Band finde ich interessant. Ich würde fast darauf wetten, dass da die Nora einiges weggelassen hat, weil man weiß ja, dass der Thomas ja dann bei der nächsten Tour bei der Heldentour ja dann sich im Prinzip dann distanziert hat von diesem Marathon an Tour-Terminen und wollte sich ja dann wieder von der Bühne erstmal zurückziehen, um halt wieder schreiben zu können. Und das ist ja im Prinzip ein bisschen eskaliert, kann man sagen. Also da hat er dann mal so ein Interview gegeben, das dann hohe Wellen geschlagen hat, wo er eben sagt, dass die Band, die machen alles für Geld und denen ist alles wurscht und er will das nicht mehr machen, er will nicht sozusagen immer wieder sich selbst reproduzieren, er will nicht immer wieder die alten Hits spielen, sondern er will eigentlich neue Sachen machen und deswegen zieht er sich von der Bühne erstmal zurück. Also ich bin mir sicher, da gäbe es super interessantes Material noch, das dann wahrscheinlich erst irgendwann einmal viel, viel später wahrscheinlich mal zum Vorschein kommt, wenn die entsprechenden Personen dann da ein bisschen Abstand auch von der ganzen Geschichte haben. Genau. Ja, soweit, denke ich, zum Buch.
Ja, es gibt natürlich viel, also man kann sich noch ewig damit beschäftigen, wie mit allem. aber es lohnt sich auf jeden Fall, es zu kaufen. Und es macht Spaß, darin zu blättern, macht Spaß, sich nur die Zeichnungen anzuschauen. Entdeckt immer wieder schöne neue Sachen. Und aus Fansicht, denke ich, ist es sehr, sehr interessant, weil eben diese Verknüpfung zu Songtexten und auch zur Historie der ERV natürlich Sachen mit drin sind.
Genau, also das war jetzt dein Fazit sozusagen. Genau, das wollte ich jetzt gerade fragen. Also mein Fazit wäre auch, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist sicherlich keine leichte Kost.
Also auch kein leichtes Buch. Wie viel wird das wiegen? 2 Kilo? Nein, 1 Kilo.
ist auf jeden Fall schwer. Aber ich finde, es lohnt sich. Also ich sage jetzt mal so, ich habe mich ja wahnsinnig gefreut, als das losging, als das erste Buch mal gegeben hat zum ERV-Album. Bei Alles ist erlaubt was. Genau, da war es eigentlich das erste Mal sozusagen, dass so ein richtiges Buch gegeben hat. Da habe ich mich schon wahnsinnig drüber gefreut und deswegen, ich bin ein großer Fan eigentlich von diesen grafischen Arbeiten von Thomas Zeichnerisch etc. Eben, genau. Also deswegen absolut lesenswert, ganz toll und ich bin gespannt, was da noch kommen wird, weil der Thomas zeichnet ja seit vielen, vielen Jahren jetzt wieder faktisch komplett regelmäßig. Also jeden Tag zeichnet er seine Notizblöcke zu, immer mit allen möglichen Ideen, mit Themen und natürlich auch so Reiseberichte und so weiter. Also ich denke, da gibt es wahnsinnig viel Material und ich hoffe, dass da noch mehr kommt aus der Ecke. Und ja, es ist halt inhaltlich natürlich jetzt keine ERV-Kost. Also es ist sicherlich nicht jetzt das, was man erwarten würde, wenn man jetzt nur die ERV kennt und nichts anderes. Aber ich finde es absolut lesenswert und aus der Hinsicht sollte man da einfach zugreifen. Die letzte Bemerkung noch wäre zur CD, die dabei ist. Hintergrund ist, glaube ich, ursprünglich der gewesen, dass, wenn es ein reines Buch wäre, wäre es der Buchpreisbindung
unterlegen.
Ja, doch, das ist, glaube ich, die Begründung. Es gibt halt jetzt tatsächlich dann eine CD, die dabei liegt, wo Texte vorgelesen werden von dem Sascha Sedi, der ist von der Plattenfirma oder so aus diesem Dunstkreis der Plattenfirmen, der dieses Projekt auch maßgeblich mit vorangetrieben hat.
Auf Steirisch spricht er das dann, oder?
Ja, so wie es halt geschrieben ist. Ja, so wie es geschrieben ist. Der liest es, es sind ausgewählte Texte. Ich habe da ein bisschen reingehört. Ich finde, der macht es eigentlich ganz okay. Kann man gut sich anhören. Es ist vielleicht auch ganz interessant, weil die Texte ja teilweise auch so sperrig sind, das mal vorgelesen zu bekommen, weil dann wirken sie natürlich nochmal ganz anders. Als Einstieg steht auch dabei, so nach dem Motto, wem das erstmal zu kompliziert ist, der kann vielleicht damit ein bisschen warm werden. Ich hätte es halt super gefunden, entweder, dass das halt, also wenn das so richtig guter Sprecher gesprochen hätte, Also ich meine jetzt nicht, soll jetzt nicht abwertend meint sein, sondern halt jemand, der sozusagen professionell Sprecher ist, dann wäre das nochmal so ein anderer Level halt. Also das wäre schon cool, also wenn wirklich so jemand, der so Hörbücher einspricht oder so, halt da so ein paar Sachen spricht.
Das kann ja noch kommen.
Genau, vielleicht kommt es ja noch. Aber er hat es gut gemacht, also ich finde, kann man sich gut anhören. Ist für mich jetzt kein Grund, das Buch zu kaufen, aber wenn das jemandem wichtig ist, dann hat er da sicherlich seine Freude dran. Ja, genau. Dann würde ich sagen, dann sind wir für heute durch. Mhm. Dann sage ich herzlichen Dank,
Aschibel,
dass du dabei warst und wieder deine Expertise. Und du sagst immer so Sätze, die wie so ein Buch sind. Was man da immer alles so für Formulierungen so aus deinem Mund kommen, das ist immer wieder faszinierend.
Ich sag danke und danke, dass ich wieder eingeladen wurde und hier sprechen darf. Das ist ja nicht selbstverständlich, gehöre ja nicht dazu, weiß ja nicht so viel über die ERV wie deine anderen Gäste, aber zu den Zeichnungen kann ich ein bisschen was sagen und ich finde sie sehr, sehr spannend und schön.
Genau. Und du bist ja sozusagen vom Fach, du hast Expertise, also wunderbar gemacht. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und sagen Servus, bis zum nächsten Mal. Sagst du auch Servus?
Oder? Ich sag auch Servus.
Jawohl.